Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Bei mir zu Gast ist heute ein waschechtes Nordlicht. Mit ihrem Faible für Plattdeutsch ist sie bekannt geworden. Doch sie kann nicht nur ganz ordentlich schnacken, sondern auch ordentlich singen und hat daher ganz zu Recht ihre eigene Late-Night-Show. Im Hamburger Schellfischposten durfte schon alles, was Rang und Namen hat, auf ihrem Tisch Platz nehmen. Vor einigen Wochen hat sie mich, den Steven, wie sie mich nennt, ordentlich gelöchert. Heute drehen wir den Spieß mal um und ich bin an der Reihe, sie auszufragen. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder zusammensitzen, auch wenn es etwas weniger feucht, aber genauso fröhlich sein soll. Die Super-Duper-Powerfrau ist zu Gast bei Kino oder Couch. Herzlich willkommen, Ina Müller.
Hallo, Stevie.
Ina, ich freue mich. Ich freue mich wie Bolle, dass du da bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch einen Kater von unserem letzten Treffen.
Ja, aber es war doch ganz schön.
Es war mehr als schön. Also ich sag's nochmal ganz ehrlich, es gibt in meinem hohen Alter wenig Momente, in denen ich aufgeregt bin, noch im Fernsehen. Aber da war ich richtig aufgeregt. Und vor allen Dingen, deine Mitarbeiter waren so freundlich. Ich meinte immer so, hör zu, Steven, die trinken da schon so viel. Mhm. Trink doch mal ein schönes Gläschen Champagner. Und dann habe ich aber nicht nur eins getrunken. Und dann kam ich rein und ich dachte, ich fliege zu dir.
Du hast auch wahnsinnig freundlich geguckt, als du reinkamst.
Also freundlich kann ich immer gucken.
Als wäre da wirklich schon ein bisschen Alkohol im Spiel, so gegrinst, so Honigkuchenpferd.
Hatte ich aber auch.
So.
Ja, und dann saß mein bester Kumpel da auch noch und hat zugeguckt. Und ich dachte so, ey, jetzt bist du, also ganze, ich sagte, das ist jetzt kein Geschleime. Das war für mich immer ein Traum, bei dir in der Sendung zu sein.
Ach, wie toll.
Nee, und dass ich dann da irgendwann saß, weil wenn du, kennst du das, du siehst das immer im Fernsehen und dann bist du auf einmal selber da und kannst nicht glauben, dass du da bist.
Ja, das kenne ich so von anderen Sendungen. Aber jetzt, ich denke immer, wenn eine Sendung wirklich gar keine Aufregung braucht, dann ist es ja meine. Man kann ja eigentlich nichts falsch machen, außer gar nichts zu trinken.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, und das muss ich dir auch nochmal sagen, deswegen bin ich ja so ein Riesenfan von dir, ich hätte dir alles erzählt. Ich musste mir so unfassbar auf die Zunge greifen, weil ich war in so einer Plauderei. Ich hatte das Gefühl, ich sitze da mit einer guten Freundin und ich rede mit dir über ich wollte alles aus meinem Privatleben sozusagen.
Hast du danach nochmal angerufen und gesagt, bitte streicht was raus?
Nee.
Hast du nicht, ne? Ja, Judith Rakers hatte halt Hengstschluck mitgebracht und Schnaps ist ja gar nicht meins. Und ich glaube, wir hatten dann, bevor du kamst, 3 so Hengstschluck-Schnäpse getrunken. Und das ist für mich nicht förderlich. Ich mag lieber so Prosecco, Champagner, das macht wach, davon kann man so ein bisschen was wegschnubbeln. Aber so ein Schnaps geht mir direkt in die Hirnwinde und macht mich auch zu doll. Es ist mir zu doll. Ich finde ja das Gefühl des Betrunkenseins gar nicht das Angenehme. Ich würde ja gerne Wein trinken, ohne betrunken zu werden. Ich würde gerne ganz viel Bier trinken, ohne betrunken zu werden. Ich finde, dass das ein Riesennachteil ist, dass man von diesen leckeren Getränken betrunken wird. Und ja, Schnaps ist so unsinnig, weil der ist nie wirklich lecker. Es ist immer zu wenig und haut dafür aber zu viel rein. Also zu wenig volumentechnisch zu wenig.
Also man kann es nicht, man süppelt das ja auch nicht. Ja. Ne? Viele sagen ja immer, beiß mal rein, ne? Also so nimm mal einen Schluck. Aber am Ende sehe ich es genauso wie du. Es ist scharf, es ist unangenehm. Deswegen kippt man das ja schneller und dann merkst du sofort, bang!
Und was ich ja nie verstanden habe, ne, ist, wenn ich manchmal Menschen sehe, die sich ein Bier und ein Köm bestellen. Also ein Löt und Löt. Kleines Bier mit einem Köm, so. Weil dann trinken die das Bier, ne? Dann hauen die sich den Köm rein. Der wird ja nicht mal genossen. Der wird ja noch mit so Nase zuhalten fast so runtergeschleust eigentlich. Dann noch ein kleines Bier und noch ein Köm und auch mal noch ein Köm noch mal zum Bier, wo ich denke, das nennt sich doch dann Druckbetankung, oder nicht? Das hat doch nichts zu tun mit, mir schmeckt dieser Schnaps.
Also es hat nichts mit so einer relaxten Art, gemeinsam da zu sitzen zu tun, ne? Sondern das hat, ja.
Ich will mich hier schnell abschießen.
Genau.
Ja, weil da stehe ich immer und mir fällt die Kinder darunter und dann denke ich, da verstehe ich den Inhalt einfach nicht. Also sich zu sagen an einem Abend, ach, ich glaube, heute betrinke ich mich ein bisschen. Ich möchte heute ein bisschen Alkohol trinken. Dann versuche ich ja etwas zu trinken, was ich sehr gerne mag, was volumentechnisch viel ist, damit ich so ein bisschen dran rumnippen kann und was mich wach macht und lange durchhalten lässt.
Das stimmt. Aber ich habe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann zwischendurch trotzdem die Phasen, wo ich abbaue. Mhm. Und dann höre ich nur noch zu und merke so, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu reden. Und dann irgendwann bin ich wieder da.
Und das finde ich immer ganz beleidigend.
Ja?
Ja, weil ich finde, bei mir ist es so, das steigt einfach. Ich trinke und dann werde ich immer ein bisschen lauter und immer ein bisschen mehr und immer noch ein bisschen witziger und die Stimme wird immer ein bisschen höher. Also eigentlich ein bisschen nervig, aber wenn alle mittrinken, macht es ja nichts.
Nee, die eigene Wahrnehmung beim Betrunkensein ist ja eine ganz andere.
Ist eine ganz andere. Ich bin jedenfalls dann, würde ich mal sagen, sehr lebendig und es wird immer lebendiger. Und wenn Menschen, wo ich mich dann gerade lebendig getrunken habe, dann wegsacken und ich nicht weiß, wohin mit meiner Lebendigkeit und dann geht's los mit, oh, warum belos, oh, ich kann nicht mehr.
Nee, das mache ich nicht, aber du kannst auch deine Energie übertragen und dann mitreißen.
Was ich jedenfalls bei dir sehr angenehm fand, also ich fand den Abend auch ganz toll, ich finde immer schwierig, durch Corona war, ist es ja eh immer schwierig, du musst Abstand halten, willst dich aber betrinken. Es soll so ein bisschen, es soll ja trotzdem kumpelig sein und wir müssen dann immer ein bisschen aufpassen. Es hat trotzdem super funktioniert, das fand ich gut. Und ich wusste bei dir nicht, wie bist du wohl? Wie ist so ein Steven wohl, wenn er betrunken ist? Und du bist ja wahnsinnig angenehm.
Also, okay, danke dir.
Es gibt ja Leute, die machen so eine Wesensveränderung dann durch. Da merkt man, oh, jetzt, die werden jetzt so scharf. Also scharf im Sinne von ein bisschen streitsüchtig, ja, ein bisschen bissig. So, was ich mich nüchtern nicht traue, das mache ich jetzt hier mal. Und das hast du gar nicht. Du wurdest halt immer grinsiger und honigkuchenfertiger. Und das finde ich ganz angenehm.
Oh, danke dir.
Ja, gerne.
Aber ich habe mich auch wohlgefühlt, deswegen habe ich gegrinst wie ein Honigkuchen.
Meine Oma, ich glaube ganz viele Omas, hat früher immer gesagt, du musst den Mann, den du heiratest, später erst immer betrunken machen. Du musst wissen, wie der ist, wenn er betrunken ist. Das gilt, glaube ich, für Männer und Frauen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig.
Oh, das stimmt. Aber das ist interessant, dass du das sagst. Mhm. So habe ich darüber gar nicht nachgedacht, weil das ist wirklich so, dass es so Menschen gibt im Bekanntenkreis, wo du sagst, die sind mir einfach unangenehm und du schämst dich, obwohl du betrunken bist, schämst du dich für deren Betrunkensein.
Genau,
ne?
Obwohl du nur auf der gleichen Veranstaltung bist.
Ja.
Mhm. Ja, sehr unangenehm. Ich glaube, das ist eine große Last, wenn man weiß, ah, Mist, wenn ich 3 Bier getrunken habe,
dann bin ich peinlich.
Fange ich wieder an zu provozieren. Dann bin ich, ja, oder einfach so rum. Die werden so unangenehm.
Ja, oder
ich frage mich dann immer, was ist der wahre Charakter? Der Nüchterne oder der Betrunkene?
Ich sehe immer das Positive. Ich würde dann immer sagen, der Nüchterne.
Ja?
Ja.
Ich frage mich das auch bei mir immer nach dem Laufen oder vor dem Laufen. Bin ich eigentlich die schlecht gelaunte Ina, die bevor sie losläuft? Oder bin ich die, wenn sie vom Laufen kommt, sagt, oh mein Gott, das Leben ist so schön.
Deswegen laufe ich nicht mehr, damit ich mir diese Frage gar nicht stellen muss.
Und warst du mal ein sehr bewegter Läufer?
Nee, ich habe sogar mal einen Halbmarathon gemacht.
Ach.
Ja, sehr zu meinen, also mein Körper hat nach Kilometer 15 gesagt, du bist ein so unfassbares Arschloch, Gätchen. Hör auf. Weil ich konnte nicht mehr. Also ich hatte Krämpfe, meine Schnürsenkel war auf, ich habe mich nicht getraut, mich nach.
Du hast nicht mehr drauf gehört, was dein Körper dir sagt.
Nee, und dann das erinnere ich noch, dann kam so ein Typ an mir vorbeigelaufen. Das war ein Halbmarathon in Stockholm. Wunderschöne Stadt.
Mhm.
Und dann kam so ein Typ an mir vorbeigelaufen, drehte sich um und meinte so, ey, du bist doch der Gätchen. Auf Deutsch.
Mhm.
Und ich habe dann zu ihm gesagt, hör zu. Laber mich nicht voll. Entweder läufst du alleine weiter oder du motivierst mich, ins Ziel zu kommen. Und dann hat er echt so, lauf, hopp, Steven, hopp, lauf, hopp, 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 hopp. Genau, dann bin ich ins Ziel gekommen. Dann habe ich gesagt, ich laufe niemals wieder einen Halbmarathon.
Also beim Halbmarathon wäre mein Problem, ich glaube, ich würde da tot umfallen. Warum? Nicht, ich wäre zu wenig trainiert und ich wüsste, wenn mir Leute zugucken beim Laufen, man ist dann ja so schrecklich, man kommt ja doch in so einen Angebermodus.
Wie läuft?
Ja, ja.
So.
Man läuft so ein bisschen gerader, das Gesicht bitter verzogen. Ich frage mich auch immer, warum man eigentlich unbedingt als Läufer immer so böse gucken muss, als ob man gerade das Schlimmste der Welt macht, nämlich Laufen. Ist ja nicht so schlimm.
Hast du auch so eine geile, es gibt ja dieses Schweiß-Teufels-Dreieck. Hm. Kennst du das?
Ich habe alles.
Hast du alles?
Das ich kaufe mir immer alles schon mal, alles. Also ob ich dann überhaupt laufe, ist dann die zweite Frage. Aber was Equipment angeht, bin ich ganz vorne mit dabei.
Ach, hast du so ein Armband mit Pulsmesser,
ja,
und Leucht und so hauteng und alles?
Nee, hauteng habe ich natürlich schon lange nicht mehr. Hauteng mache ich nur noch zu Hause.
Nee, aber du kannst doch, also ich laufe in so hauteng Spandex, damit alles wirklich? So richtig. Nein. Nein. Aber
das Problem, sind wir uns doch einig, beim Laufen ist doch diese Selbstüberschätzung. Du fühlst dich beobachtet, auch wenn dich gar keiner anguckt. Aber draußen laufen ist ja wie draußen mit dem Cabrio fahren, finde ich. Oder findest du nicht? Man wundert sich, dass man so angeglotzt wird, weil man Cabrio fährt. Nee, man wird angeglotzt, weil man wie auf einer Bühne durch die Stadt fährt.
Ja, so.
Das muss man ja auch wollen.
Ja, finde ich auch.
Und laufen, wenn ich denn so an der Ampel stehe und ich bin dann Fußgänger und dann läuft da so einer mit diesem Gesicht und diesem, ich bin in einem Tunnel, ich sehe hier gar nichts. Und die laufen dann mit kurzem Höschen und mit allem an einem vorbei, denke ich.
Oder freiem Oberkörper.
Oder freiem Oberkörper. Und dann denke ich, ja, wir glotzen nicht alle an, aber nicht, weil du so super läufst, sondern weil du ein bisschen aussiehst wie ein Idiot mit deinem freien Oberkörper, der so tut, als wäre es das Normalste der Welt, so hier lang zu laufen.
Also ich laufe wie ein Eskimo. Also ich bin komplett.
Wie laufen denn Eskimos?
Nein, also nicht vom Style her, sondern ich bin so eingepackt, dass du erkennst es gar nicht. Ich sehe aus wie so ein laufendes Monchichi-Monster, weißt du?
Wirklich?
Ja, also ich habe ja nun auch kein schmales Gesicht. Das ist dann so gequetscht, das hört man jetzt vielleicht. Mhm. Und dann, weil ich denke immer, dann schwitze ich doppelt so viel und werde schlanker.
Ach, die Schlankklamotte ist das dann.
Ja, also,
vielleicht solltest du alles aus Latex anziehen, dann wird man noch schlanker, glaube ich. Weil man
geil.
Noch mehr schwitzt.
Aber das hat schon ein bisschen was Perverses.
Aber ich mache
mit so einem Gummiball im Mund.
Das hätte dann, ja, da wird man, glaube ich, auch komisch angeguckt. Aber ich wollte nur sagen, was ich an Marathon immer dann nicht verstehe, ist, dass, also man wird beobachtet, ich würde mich immer beobachtet fühlen und ich würde völlig über meine Kräfte gehen. Ich würde nicht hören, wenn mein Körper sagt, Ina, du hast gerade schon schwere Herzrhythmusstörungen. Ina, ich glaube, deine Hüfte ist gerade schon, die tut ja jetzt schon seit einer Stunde weh. Die hat sich, glaube ich, schon mal leicht ausgekugelt. Sondern ich würde nur noch in diesem Angebermodus, wow, super, ich laufe einen Halbmarathon, wow. Und das wäre die Gefahr dabei.
Aber weißt du, was die Gefahr, und das sage ich dir jetzt mal aus der Erfahrung, ist, das Schlimme an so einem Halbmarathon oder Marathon ist, es gibt ja diese Pacemaker. Also es gibt ja von den Veranstaltern Leute, die haben dann so Rucksäcke mit so Fahnen drauf, wo dann die Zeiten draufstehen. Weißt du, wenn du mit dem mitläufst, wie schnell du bist. Und ich weiß noch, ich bin so den ersten Kilometer gelaufen und dachte so, Alter, wie geil, du schaffst das in unter 2 Stunden. Und dann dachte ich irgendwann so, warum überholen die mich alle? Und dann kam so der Typ mit dieser 4-Stunden-Fahne an mir vorbei. Und dann ist echt die Verzweiflung groß, weil du denkst, wie soll ich denn da ankommen? Ja. Mir tut das jetzt schon weh. Und ich bin mit meiner damaligen Freundin gelaufen und die meinte nach einem Kilometer, ich laufe schon mal vor.
Ist das demütigend.
Das, ja,
deswegen verstehe ich auch Pärchenlauf nicht. Also Pärchenlauf, es ist ja immer einer fitter, machen wir uns nichts vor. Meistens ist einfach schon physiognomisch der Mann einfach mit längeren Beinen und dadurch der Typ, der eigentlich beim Laufen irgendwann so, ich laufe schon mal vor, sagt. Und der dann so, wenn er 40 Meter weit vor ist, sich so umdreht, rückwärts läuft und dieses Hopp, Hopp, Hopp macht.
Ich glaube,
du schaffst das.
Zu einer Pärchenanalyse.
Wie mein Freund sagen würde, du schaffst das, Diggi.
Das ist gemein. Aber ich glaube, da muss man sagen, muss man diesen Spruch deiner Oma nochmal weiter spinnen.
Mhm,
ne? Also nicht nur betrunken machen, sondern geh mit dem zukünftigen Mann deines Lebens oder Frau deines Lebens laufen und schau, wie die Person sich dann benimmt.
Ja.
Weil ganz im Ernst, wenn du dich umdrehst und zu deiner Partnerin sagst, na komm.
Ja, komm, ey, hopp, hopp, hopp,
hopp, hopp, hopp.
Ja, das ist schon, du selber stöhnst da wie so ein Elefant.
So, was sagst du? Hopp,
ja,
hopp, hopp.
Wirklich. Also nicht nur, dass man schon am Ende ist körperlich, sondern sich dann auch noch ärgern muss. Das motiviert einfach nicht. Aber du bist einen Halbmarathon gelaufen, ne?
Ja.
Das ist ja auch sowas wie eine Halblatte, finde ich immer. Warum nicht gleich ein Marathon?
Weißt du, ich bin mit so einem Halbsteifen rumgelaufen.
Ja, so, nee, aber Halbmarathon ist so wie Resthof. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Wie Reste.
Ja, es gibt so Worte, die sind irgendwie nicht so schön.
Meinst du, wenn man morgens ins Hans-Albers-Eck geht, so den
ja,
Sud
so,
auf?
Das auch noch. Reste saufen, Resthof, Halbmarathon. Ist alles nicht so schön.
Ey, das verletzt mich jetzt richtig.
Ja, aber deswegen frage ich mich, ist ein Halbmarathon eigentlich, sind 20 Kilometer, gut 20, ne?
21.
Ja, natürlich, 21 wollte ich sagen.
Dieser eine Kilometer kann entscheidend sein am Ende.
Aber er ist dann doch, mein Gott, 20 Kilometer, okay. Wirklich spannend ist ein Marathon mit über 40, finde ich.
Ja, aber für wen ist das spannend?
Das beeindruckt mich. Also wenn jemand sagt, ich bin
Also ich wollte dir auch gerade erzählen, dass ich nach dem Halbmarathon 2 Tage später direkt einen Marathon gelaufen bin.
Ach ja, okay. Das ist jetzt das gelogene Geschichten, weil du weißt, es kann niemand mehr nachweisen.
Nein, es kann keiner. Nee, ich gebe es zu. Ich bin dann vielleicht nur eine Halblatte und bin nur einen Halbmarathon gelaufen, keinen ganzen. Es tut mir leid. Ja. Muss ich dich enttäuschen?
Ist also nur eine kleinere Geschichte. Hast du noch was?
Sportliche Ergüsse?
Hast du so gemacht, dass, wo man mal applaudieren könnte vielleicht und sagen könnte, wow, Alter.
Ich habe mal einen Malwettbewerb gewonnen.
Als Kind? Ja. Ich hoffe, als Kind.
Du hoffst als Kind.
Ja.
Ja, aber jetzt komm, du läufst um die Alster oder wo läufst du?
Naja, ich laufe dann immer mal so 2 Monate und dann denke ich schon...
Zwei Monate lang um die Alster?
Aber regelmäßig 2 Monate lang. Erstmal kaufe ich alles an Equipment und wenn ich dann erstmal alles habe und mich wirklich gut fühle, dann laufe ich los und wenn ich dann so halb rum bin, also 7,4 ist ja die Alster, ja. Und ich mein Anfangsding ist immer halb. Also ich sage mal, bis zur Moschee und wieder zurück ist halb dann für mich. Und dann habe ich schon das Gefühl, ich habe gerade die Welt verändert. Ich habe, also hier ist gerade was passiert.
Aber dann
das
mir hier so einen Karrenpinkeln mit Halbmarathon gelaufen.
Ja, ich wollte dich nur ein bisschen foppen.
Ja, hast du auch.
Klar. Aber ich habe auch nicht gesagt, ich bin schon Halbmarathon gelaufen.
Nein, ich habe das auch nicht gesagt, um anzugeben, sondern ich habe... Nein.
Ist dir gar nicht aufgefallen.
Klang das so angeberisch?
Angegeben hast damit, ja.
Nein, aber das, ehrlich gesagt, war das so gemeint, dass ich eine arme Sau bin, weil ich den Halbmarathon schon gehasst habe.
Also ich muss sagen, wenn ich jemals in meinem Leben Halbmarathon gelaufen wäre, würde ich das jeden Tag irgendwo erzählen und ich hätte auch T-Shirts und Equipment
an. Hast du schon mal auf die Rückseite meiner Jacke geguckt, steht da steht
da drauf?
Ja, I survived
hell. Avonlauf 2020. Ja. Der ist, glaube ich, 10.
Ah. Du, ja. Wir kommen jetzt mal vom Trinken und vom Laufen zum Film.
Mhm.
Weil du ja eine so unfassbare Cineastin bist.
Ich möchte nur davor ganz kurz sagen, du hast mich, als du bei mir in der Sendung warst, und es gibt ja diesen wunderschönen Song von Pigor, Fernsehmoderatoren laden sich gegenseitig ein, hast du gesagt, komm doch bitte auch mal zu mir in meinem Podcast. Da habe ich gesagt, das mache ich gerne, Steven. Das Problem ist, ich bin wirklich keine Filmmaus. Ich kann dir keinen Lieblingsregisseur nennen.
Brauchst du gar nicht.
Ich kann mit dir über Kino reden, was mich da wirklich stört und was mein Problem ist und was mich da in Rage bringt. Ich kann dir meinen ersten Film, ich kann dir tolle Filme, die ich geguckt habe, wo ich geweint habe oder gelacht habe, sagen. Aber ich kann jetzt gar nicht mit dir über das Programmkino und welche abgefahrenen Filme.
Aber darum geht's gar nicht, sondern es geht ja wirklich darum, also es gibt ja, du hast, du hast ja in deinem Leben bestimmt den einen oder anderen Film trotzdem mal gesehen. Mhm. Und da gibt es ja immer Filme, die auch hängen bleiben im Gedächtnis, wo du sagst, das habe ich als Kind, hat mich das aus der Bahn geworfen oder das hat mich beeindruckt oder das fand ich toll. Gibt's denn da einen Film oder zwei Filme, bei denen du sagst, die sind dir im Gedächtnis hängen geblieben?
Also, was man ja sehen muss, ist, ich war ja das erste Mal mit 17 im Kino. Also, ich hatte Sex, bevor ich ins Kino ging. Also, nicht so. Ich hatte schon Sex und bin danach erst, also nicht am selben Tag. Wie soll ich das sagen?
Nee,
ich bin
also
nicht
du
erst
hatte,
ins Kino und hatte später irgendwann Sex, sondern bei mir
war es umgekehrt. Jungfert worden,
nein,
bevor du im Kino entjungfert wurdest.
Ja, so muss man das, glaube ich, sagen. Das ist ja sehr spät. Eigentlich geht man ja, die jungen Leute gehen ja viel, viel eher ins Kino. Das ist ja was ganz Normales, was dazugehört. Nö, wir hatten Fernsehen und das reichte. Und Kino war halt in der Stadt und dann musste man hin. Der erste Film war, glaube ich, Gandhi, den ich geguckt habe.
Was?
Ja, so, das auch noch.
Mit Sir Ben Kingsley.
Ja, und den haben wir uns, glaube ich, mit mehreren Schülern, vielleicht sogar mit der Klasse.
Ja.
Es ist ja jetzt echt ewig. Ja, ich bin jetzt Mitte 50, es ist ein bisschen her. Damals angeguckt und ich war ein bisschen überfordert, weil mich das Thema nicht, ehrlich gesagt, nicht so richtig interessiert hat. Man hätte
aber du bist mitgeschleppt worden.
Ja, ich bin da mitgegangen, weil die Coolen haben die natürlich geguckt. Und ich wollte ja immer rauchen mit den Coolen und ins Kino gehen mit den Coolen. Und ich bin immer so ein bisschen mitgelaufen, weil ich bei denen sein wollte. Aber das war natürlich jetzt nicht der dollste, spannendste Film aller Zeiten, den ich gesehen habe. Dazu sagen, ich bin ja diese Generation Meryl Streep, Jack Nicholson, also über die man heute ja nun gar nicht mehr so spricht. Ich fand Hugh Grant immer wahnsinnig sexy.
Den finde ich, der wird immer, also ganz im Ernst, Ina, da finde ich, sprichst du jemanden an, der hat ja am Anfang aus seiner Tollpatschigkeit eine Tugend gemacht. Ne? Also 4 Hochzeiten, einen Todesfall und dann die ganzen Rom-Coms, aber der wird so gut im Alter. Es gibt so geile Filme und Serien momentan.
Wie heißt denn noch die klassische Sängerin, wo er diesen Film gerade, die so schlecht gesungen hat, englische Produktion, natürlich englische Produktion. Hast du zufällig?
Ach so,
die singt so falsch.
Ja, genau, er ist ihr Ehemann.
Ja,
und
Ehemann, aber kommen wir jetzt beide nicht drauf. Aber das war so der letzte Film, den ich mit ihm geguckt habe. Und ich finde das auch, er wird, der wird ja überhaupt nicht hübsch schauen. Der war ja, wenn wir ehrlich sind, auch nie hübsch.
Nein.
Aber irgendwas ist in diesem Dackelblick und so, das haut mich einfach, ja, wie so ein Faustschlag jedes Mal. Und ich glaube, seitdem ich 20 bin, einfach zu Boden.
Ja?
Ja, ich finde auch so, was About a Boy hat er doch. Ich bin eine Insel, war das nicht About a Boy?
Ja, genau.
Den fand ich so gut. Also Notting Hill bin ich extra, also monatelang habe ich in London gelebt, extra in der Portobello Road, wo das alles gedreht wurde, an der Blue Door.
Ach, das ist
was
schön.
Ich erst später festgestellt habe, dass ich da wohnte, wo die diesen Film gedreht haben, weil mir das irgendwann aufgefallen ist, dass die Leute da immer standen und knipsten. Ich denke, wo bist du denn hier reingeraten? Und man konnte das einfach mieten und die haben keine Werbung damit gemacht. Aber das war...
Der Portobello Market, den habe ich auch geliebt. Wann warst du in London? Wann hast du da gelebt?
Ich war, ich glaube, 2020. Ich war 15 da, ich war 18 da und ich war sogar, glaube ich, letztes Jahr noch da. Letztes Jahr nur 4 Wochen und davor aber 2 Monate in dem Jahr davor. Und ich besuche da immer eine Englischsprachenschule quasi, um mein schlechtes Englisch noch ein bisschen zu lernen. Und je älter man wird, umso schlechter lernt man ja Fremdsprachen. Du solltest deinen Kindern, du hast 7 davon, ich weiß.
Nee, ich habe 37.
37 Stück davon, von 42 verschiedenen Müttern.
Ja, nee, 45.
Verschiedenen Müttern. Du solltest deinen Kindern so viel Sprache wie geht jetzt beibringen, weil ich habe ja gemerkt, wie schnell man Hochdeutsch lernt, weil ich ja Plattdeutsch aufgewachsen bin und musste dann ganz schnell am ersten Schultag halt Hochdeutsch lernen. Und das geht so ratzifatzi. Aber wenn du mit 50 noch versuchst, mit irgendeinem englischen Sänger, was weiß ich, Sting, der dann rübergeflogen kommt und in meiner Sendung sitzt, und du sollst so native speakerig mit Sting sprechen, du bist ja native speaker. Ich bin ja von Neid zerfressen, dass du so perfekt Englisch sprichst,
dass
das für Türen öffnet.
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, das ist das Unangenehme an uns Deutschen, dass wir glauben, wir müssen perfektes Englisch sprechen, um mit Engländern oder mit Amerikanern oder Australien zu kommunizieren. Aber das verlangen die gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass die da sitzen und sagen so, ey, Ina, that's not the way you talk.
Ja, aber meine Englischlehrer, als sie gesagt haben, jetzt mal ganz ehrlich, Charles hieß er, findest du denn nicht, das ist wahnsinnig...
Charles der König?
Nö, aber der Lehrer hieß eben auch so. Und dann habe ich gesagt, findest du es denn nicht ein bisschen niedlich und ein bisschen sexy? Quasi, wenn ich so mit meinem deutschen Akzent, und sagte er, überhaupt nicht. Und man müsste sich mal ein bisschen freimachen davon, dass Akzente irgendwie niedlich werden.
Also meine amerikanischen Freunde haben immer gesagt, Deutsch klingt so, als wenn, if someone is constantly throwing up.
Oh, ja.
Weil das ist natürlich, das ist der Schab, aber ich, also ein französischer, italienischer, spanischer Akzent finden wir doch alle super.
Ja.
Also ich glaube auch, dass
deswegen
der Deutsche...
Deswegen dachte ich ja, ich wäre mit meiner Frage ganz vorne dabei, aber er sagte dann, nee, so wäre das nicht.
Ja, aber das sagt dir der deutsche Englischlehrer.
Nee, das sagt mir der englische Englischlehrer.
Okay.
Naja, der war schon Engländer. Sie sind schon Engländer dann. Du gehst ja zu Engländern. Da wird ja kein Wort Deutsch gesprochen.
Ach so,
es war
in
ja in London.
London
dann. Okay. Ja, ja, der war es.
Aber du gehst nicht nur nach London wegen der Sprache, sondern auch wegen der Stadt.
Ich kombiniere das und dann bilde ich mir ein, ich lebe jetzt ein ganz anderes Leben. Ich bin jetzt Sarah Jessica Parker in Sex and the City.
In
und
Europa.
Ich schreibe hier und in Europa und ich schreibe hier und das ist meine Wohnung, in der ich dann wohne. Und jetzt gehe ich mir in der Portobello Road einen Kaffee holen und ja.
Aber ich finde die Stadt total inspirierend. Ich fand sie
London
immer.
Ist das Tollste überhaupt.
Ich finde, also ich habe da gelebt von 96 bis 99.
Ja, du warst doch für Viva?
Nee, für MTV.
Für MTV, auch. Okay.
Genau. Und das war, also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich daran so bewundere, und das hast du ja eben auch gerade so ein bisschen beschrieben, ist, die waren so unbedarft offen. Also ich mag so und so, ich mag dieses Let's Go Down to the Pub, fand ich immer super. Also du bist nach der Arbeit immer runtergegangen im Pub. Ich fand's großartig. Ich habe selten Abend gegessen, aber ich hatte auch wenig Geld. Mhm. Und ich mochte, London hatte, finde ich, damals etwas total Freigeistiges.
Ja.
Also ja, ich weiß nicht, ob es immer noch...
Freigeistig finde ich auch. Ich glaube, dass du viel mehr eingetaucht bist als ich. Guck mal, ich war eine Schülerin an einer Schule, wo außer mir noch 100 andere waren, die alle wesentlich schlechter Englisch sprachen als ich. So, das war schon mal Enttäuschung Nummer 1, wo ich dachte, wenn du nach Hause kommst und irgendein dieser Akzente, die du hier hörst, und Italiener haben das starke ich saß mit Italienern und Asiaten da und wir alle haben versucht, Englisch zu lernen, aber du bist am Ende, lag ich zu Hause in meinem Bettchen abends und dachte, so viel Kauderwelsch an einem Tag hast du wirklich noch nicht gehört. Und habe dann später aber auch Einzelunterricht genommen, weil das einfach nicht förderlich war.
Ja, das stimmt.
So, und mit den anderen, dadurch, dass ich dann Einzelunterricht gemacht habe, war ich natürlich aus dieser Lage. Man lernt drei wahnsinnig spannende Girls kennen und mit denen geht man dann abends ins Kino und in den Pub. War dann halt nicht so. Sprich, ich habe mir dann einfach Pfefferspray gekauft. Und habe mich alleine abends auf den Weg gemacht und bin in Musicals gegangen und Theaterstücke,
auch
Plays angeguckt. Ja, du musstest nur dann immer so gegen 10:30, 11 noch mit der Tube nach Hause fahren.
Ja.
Habe ich gemacht, ne? Und ist auch eigentlich überhaupt nicht schlimm. Aber irgendwie so ganz alleine mit diesem Strom dann da durchzulaufen und dann noch ein Stück alleine die Portobello dann hoch. Und keiner kriegt's ja mit die nächsten 4 Wochen. Na, mein Freund hat wahrscheinlich nach 3-4 Tagen gesagt, jetzt reicht's aber, jetzt ruf mich mal bitte an.
Mhm. Zu Recht.
Aber das war nicht so richtig meine Vorstellung. Andererseits war es aber auch toll, weil das irgendwie auch so unabhängig ist. Das ist so, ja, irgendwie ist das ganz toll.
Aber das heißt, also, weil wir jetzt ja von den Filmen auch darauf gekommen sind, also Hugh Grant ist jemand, den du bewundert hast, dessen Filme du auch
bewundert.
Gerne... Nein, aber dessen Filme, also wenn der mal in deine Sendung kommen würde, würdest du nicht Nein sagen.
Also für diesen Film, an den wir uns beide gerade nicht erinnern können, den er gemacht hat über diese schlecht singende klassische Sängerin. Wieso kommen wir nicht auf den Namen? Kann das mal bitte jemand googeln? Clarence Foster, so ähnlich heißt sie doch.
Ja. About a Boy, Bridget Jones. Hier, Bridget Jones haben wir gar nicht.
Ja, Bridget Jones, sorry. Aber manchmal heute noch, manchmal mache ich es heute noch an.
Was?
Bridget Jones. Einfach angucken den Film und...
Und einfach genießen. Aber guck mal jetzt, du erzählst jetzt ja von einer ganzen Menge an Filmen und du selber gesagt hast, du hast die nicht so viel gesehen. Also, dass du nicht so gerne Filme guckst.
Doch, ich gucke...
Ich weiß, wie der Film heißt. Florence Foster Jenkins.
So, das ist sie. Florence Foster Jenkins.
Und mit Meryl Streep ist der.
Und mit Meryl Streep ist der. Und ich wurde damals gefragt von der deutschen Seite des Filmherstellers, ich weiß gar nicht, was genau war, ob ich mir vorstellen könnte, Hugh Grant zu diesem Film nach London zu fliegen und ihn zu interviewen.
Und hast du es gemacht?
Nein, habe ich gedacht, wer verarscht mich denn da? Ich kann doch kein Hugh Grant, mein Englisch... It's not possible for me to do that, habe ich dann natürlich mit meinem British Accent gesagt.
Okay.
Ja, ich kann das natürlich, aber doch nicht, wenn Hugh Grant da sitzt.
Aber ich glaube, du kennst das.
Und also ich habe es dann abgesagt.
Was?
Und das ist das Einzige in meinem Leben, was ich bereue. Ist doch egal, wie es geworden wäre. Das
also
wäre
wenn
doch
so ein
für
Angebot nochmal kommt, dann rufst du mich an und dann motiviere ich dich.
My boyfriend with me.
Und dann knie ich mich so als lebender Tisch neben dich und dann kannst du mich immer streicheln und sagen...
So... Wie heißt das nochmal? Ja. Ja.
Dr. Hugh Grant.
Genau, aber das ist der Moment, wo ich gedacht habe, wie kann man so den Schwanz einkneifen?
Das verstehe ich auch nicht.
Also wirklich. Das war ein bisschen schade.
Also du bist relativ spät ins Kino gegangen, mit 17 Jahren, aber du magst bestimmte Dinge nicht an einem Kinobesuch.
Ich gehe eigentlich, also gab doch dann irgendwann diese Großraumkinos und ich habe jetzt die letzten Jahre, heißen die Multiplex, ne? Ich kann da nicht mehr hingehen. Also das sind ja Restaurants geworden, die schon, wenn ich schon reinkomme und ein Kino riecht nach Essen, nach Hähnchenflügel. Irgendwo gab es neulich Hähnchenflügel mit, ich weiß nicht was, es roch jedenfalls nach Fleisch. Und ich finde, dass Kunst und Essen nicht zusammengehören.
Aber für viele ist Essen ja eine Kunst.
Nein. Essen ist Essen.
So wie sich einige benehmen, ist das schon eine Kunst, richtig zu essen.
Also ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Zwei-Sterne-Koch bin, dass der vielleicht sagt, hör zu, ich koche dir hier was und da wirst du sehen und das wirst du auch sagen, es ist Kunst. Wir reden aber über ein Multiplex-Kino, wo Hähnchenschenkel, Guacamole-Soßen, ich weiß nicht was.
Nee, diese Fake-Käsesoße für Nachos, also da ist ja kein Käse drin.
Alles daran ist schrecklich. Und wer war denn der Mensch, der drauf kam zu sagen, lass uns doch Nachos machen, die sind schön laut, wenn die gegessen werden. Wenn die im Nachos, dann sind alle schön genervt. Das ist gut für den Kinobesuch. Ich verstehe es nicht. Und ich hatte immer die Idee... Und das alles noch in Kombination mit den schon seit 30 Jahren vorhandenen Haribo-Tüten, wo ich immer neben jemandem sitze, der sich nicht einfach so, mache ich es ja, wenn ich mal esse, dann nehme ich meinen Schoß, dann kippe ich die Tüte da rein und dann esse ich meine Haribos. Fertig. Und ich bin durch damit. Aber dieses mit der Hand für jedes Haribo, für jede Erdnuss, für jedes immer rein, eins nehmen, essen, wieder rein mit der Hand, wieder eins nehmen, es macht mich wahnsinnig. Ich halte es nicht mehr aus. Ich würde gerne ein Kino aufmachen in Hamburg. Es gibt noch ein Kino, da ist zwar auch das Essproblem, aber nicht so vorhanden, was mir sehr gut gefällt, in der Mönckebergstraße. Ich habe nichts davon, das zu sagen, aber das Passagekino. Das ist wirklich ein Kino, wo ich noch, da ist Fußweg,
mit der ausklappbaren Leinwand.
Da gehe ich hin. Das ist noch ein bisschen Kino wie früher. Da kann ich noch hingehen. Alles andere kann ich da nicht. Ich würde gerne in Hamburg ein Kino aufmachen, wo gar kein Essen erlaubt ist, wo die Sitze ganz schön sind, groß, ein bisschen gemütlich, wo man eine gute Abzugshaube anbringt, um vielleicht zu rauchen oder irgendwas da drin.
Ja, früher das Aladdin-Kino auf dem Kiez.
So für Adult People, wo man sich von mir aus ein Bier mit reinnimmt und eine Kippe, was aber ein bisschen ohne geräuschlos abgezogen werden muss. Ich habe noch nicht weiter überlegt, wie sich das wirklich
machen muss. Aber das geht ja sozusagen ab der Geräusch. Aber findest du es denn gut, wenn du mit anderen Leuten einen Kinofilm guckst und die lachen und du lachst mit oder die erschrecken sich? Oder
nein.
Die
nee? Es ist für mich, ich möchte, dass die alle weggehen. Ich möchte den Film alleine gucken. Ich finde auch dieses, wenn ich mal alleine ins Kino gehe und rechts und links, ich sitze zwischen zwei fremden Menschen, ich finde das wirklich nicht angenehm.
Okay.
Ich sitze auch immer ganz außen, beim Passage muss man immer meistens kaufen oder vorbestellen, ganz außen nicht, um schnell rauszukommen, sondern um schon mal links niemanden zu haben. Und es ist ja auch immer
also
so, wenn du
ich sitze ehrlich gesagt nur noch außen, damit ich schnell auf die Toilette kann.
Ja, wie alt bist du?
48.
Da muss man schon öfter auf die Toilette?
Nein, ich glaube vor Aufregung. Ich gehe immer vor dem Film.
Weil dich der Film aufregt?
Nein, ich glaube, weil der Gedanke, ich muss auf Klo und verpasse Teil des Films, Psyche. Mich dazu... Ja, es ist psychisch, psychologisch, psychologisch.
Verstehe.
Ja, wir kriegen ganz tiefe Einblicke. Ich schaffe nur einen Halbmarathon und schaffe nur eine Hälfte vom Film, weil ich auf Klo muss.
Ja,
Was sagt das über mich?
Die senile Kinoflucht ist das anscheinend schon... du bist ja nun wirklich ein Kenner, ne? Ist die Idee zu sagen, also weil ich immer finde, man frisst sich ja auch nicht den Bauch voll und hat dann Sex. Wenn man zum Beispiel sich kennenlernt, irgendwann hat man ja dann Sex. Und da geht man ja nicht vorher essen, bis man sagt, oh, das kann ich auch nicht mehr, kann ich mich hinlegen. Och, also, wollen wir vielleicht heute Abend auch noch mal Sex haben? Das macht man ja nicht.
Aber man geht doch manchmal essen mit der Intention, man lernt sich besser kennen und man romantisiert sich gegenseitig, um dann Sex zu haben, ne?
Beim Essen?
Nein, nicht beim Essen, beim Sex. Kann man aber auch, wenn man zu Hause ist, kann man...
Also ich finde immer, dass es sich mit ein bisschen Alkohol und vielleicht eine Zigarette geraucht zu haben, besser Sex machen lässt, als vollgefressen nebeneinander zu liegen, zu verdauen und dann noch Sex zu haben. Was ich nur damit sagen möchte, ist, so wenig wie Essen, finde ich, zum Sex gehört. Es sei denn, man steht auf Lebensmittelsex. Aber das lassen wir jetzt einfach mal raus. So wenig.
Da gibt es aber auch viele berühmte Schauspieler, die deswegen schon in Krankenhäuser gelandet sind. Aber
wirklich? Also das machen wir ein andermal.
Ja.
Ich glaube, so wenig wie vollgeschlagene Bäuche zum Sex gehören. So wenig gehört für mich Essen zum Kino. Kino ist irgendwie Kunst, da muss man ein bisschen Hunger haben und was man machen kann, ist rauchen und trinken. Das gehört für mich vielleicht mit zum Kino.
Ja,
und
also dein Konzept...
Adult-Kino machen, dass man Whisky mit reinnehmen kann, dass man Bier, dass man... Das ist so ein bisschen eher wie so ein couchiger Pub wird, in dem Rauchen muss nicht unbedingt. Aber vielleicht darf man E-Zigaretten rauchen.
Aber
die machen so ein Geräusch, die blubbern immer so.
Ja, und alle, die E-Zigaretten rauchen, sagen immer, das riecht doch noch nichts. Ich finde, es riecht nach einem kalten Furz.
Also, wirklich?
Dass ich das finde oder dass die Leute das sagen?
Ich rieche das auch nicht. Manchmal rieche ich es, weil die haben manchmal ja irgendwie Vanille drin oder...
Nee, ich finde, das riecht man schon.
Wirklich? Ja. Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen.
Also, aber ich glaube, man könnte das machen. Also mit einer starken Dunstabzugshaube oben drüber, die nicht laut ist.
Das wäre eben das Ding. Das
musst möchtest du denn, dass die Sitze möglichst weit auseinander voneinander getrennt sind, damit keine fremden Personen
in den Nähe sind? Es gibt ja dieses Electric Cinema in der Portobello Road. Das weiß ich nicht, ob du das kennst.
Nee,
das sind ja kleine Betten, die da drin haben. Das ist ein uraltes Kino, ganz, ganz toll. Und Nachteil ist da, die Kneipe nebenan, die bringt halt alles, Pizza und. Und bis alle ihr Essen haben und erst dann geht der Film los. Kann man machen.
Mhm.
Ich würde das Outfit nehmen des Kinos, aber ich würde es mit dem Essen und so weglassen.
Also mit Betten?
Ja, das sind fast so Sofas.
So Chaiselonge.
Ja, wie so Chaiselonge, aber so Doppel-Chaiselonge, wo man mit seinem Partner so liegen und ein bisschen essen kann. Das ist die eine Hälfte, die ist hinten und vorne sind aber sehr große, bequeme, dicke Sessel. Das finde ich gut. Ich möchte meine Füße so ein bisschen da so
hochlegen.
Ja, irgendwie möchte ich. Das mache ich ja zu Hause auch. Ich habe es mir sehr angewöhnt, im Gucken, im Liegen zu gucken. Und jetzt so.
Also
im,
liegen im, so seitlich und aufgestützt?
Nee, eigentlich so. Ich zeige es jetzt. Ich gehe jetzt ein bisschen vom Mikro weg. Ja. Wir müssen hier irgendwie so, weißt du, so die Beine raufpassen.
Ah, ich weiß, ja. So was. Das kenn
ich. Dass man so ein bisschen gemütlich sein kann, wie im Sessel. Ich finde Kino oft so ein bisschen wie im Flugzeug sitzen. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, seitdem wir so viele Serien gucken.
Das stimmt, aber also das heißt, dein Plädoyer ist eigentlich für ein Kino mit, also weg von Essen, trotzdem gemeinschaftlich die Kunst zu genießen, aber alle müssen still sein, man darf nicht viele Berührungspunkte haben.
Wir machen so Aufkleber überall hin mit Psst.
Das ist geil.
Und es gibt Trinkzwang. Also man muss verzehren irgendwas.
Nee, es gibt einen Promille-Tester.
Ja, dass du schon angedüselt
reinkommst.
Nee.
Und das
wir werden so viele Zuschriften kriegen von Menschen, die sagen, wie kann man für Drogen hier so viel Werbung machen? Das wollen wir gar nicht. Ich finde nur, es gibt für alle Randgruppen gibt es was. Warum nicht auch für mich, wo ich sage, ich würde gerne mal ins Kino gehen, wo einfach nicht gegessen wird. Okay. Und wo man ein Bier mit reinnehmen kann, wo auch mal diese großen Pappbecher mit diesen schlürfenden Trinkhalmen, das brauche ich auch nicht mehr, sondern man nimmt ein Glas Whisky mit rein, man nimmt ein Bier rein, ein Wodka, Tonic, was trinken die Wodka-Leute? Die trinken ja immer so Mix-Sachen. Irgendwie sowas und dazu einen Film gucken und Schnauze halten. Das wäre doch toll. Ja, machst du mit? Willst du mit einsteigen?
Ja, ich steige ein in das Projekt, ich teste das mal, aber ich mag es ja ehrlich gesagt ganz gerne.
Mit dem Essen?
Nee, das ist nicht unbedingt mein Ding, das mag ich auch nicht. Also dieses ganze Gerasche. Manchmal mag ich es, wenn es so ein bisschen, also es gibt ja so Geräusche im Hintergrund. Ich mag zum Beispiel, wenn ich den Hamburger Hafen höre, so ein bisschen. Mhm. Ne? Das mag ich. Wenn der jetzt die ganze Zeit präsent ist, drehe ich durch. Aber so ein bisschen Popcorn finde ich gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz toll, wenn jemand im Kino lacht über etwas, was ich vielleicht in der Sekunde noch nicht so witzig finde, aber Übersprungshandlung ist, weil die Person lacht, lache ich dann auch. Über die Person meistens, die lacht, nicht über die Szene. Mhm. Also ich mag dieses Gemeinschaftsgefühl, aber ich kann auch deine...
Weil du so ein Menschenliebhaber bist wahrscheinlich.
Nö, ich brauche auch meine Zeit alleine. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal jubelnd rumlaufe und unbedingt möchte, dass 1000 Leute um mich rum sind.
Ich hatte mal ein Erlebnis vor vielen Jahren. Da bin ich nachmittags ins Kino gegangen. Ich werde sehen, wenn wir gucken, wann der Film gelaufen ist. Das war Findet Nemo. Kam gerade raus. War damals ja ein Riesending. Mhm. Und ich durfte 2 Wochen lang nicht sprechen, weil ich eine Stimmbandentzündung hatte. Ist wirklich lange her. Also Findet Nemo ist ja auch lange her. Dann bin ich nachmittags ins Kino gegangen und da ist mir was aufgefallen. Wir züchten ja die Kinder auch schon so ran, dass sie ohne sich etwas in den Mund zu stecken ja auch gar nicht mehr gucken können. Also
echt?
Das Kino war voller Kinder.
Und die haben die ganze Zeit was gefuttert.
So, und alle durften sich was zu essen mitnehmen und Nemo fing an. Und ich saß ja auch zum ersten Mal in meinem Leben in einem mit Kindern gefülltes Kino. Es war ja für mich auch neu. Aber ich wusste nicht mehr, was ich noch machen soll. Es war 15 Uhr und ich bin dann hingegangen. Nee, es war alles okay. War halt mal was anderes. Ich mag ja Kinder. Es ist ja nicht so, dass ich da sitze und sage, oh, wie schrecklich. Sondern ich war da und dann dachte ich, ach, geht ja. Gut, hier wird echt viel gegessen, dachte ich noch so. Und es war wirklich so. Also es saßen wirklich 300 Gremlins, kann man sagen, in diesem Kino. Nemo fing an. Und dann merkte man, nach einer halben Stunde war alles aufgegessen. Und da funktionierte es nicht mehr. Also dieses nicht
die
mehr.
Die Aufmerksamkeit sich, war nicht mehr da.
Ja, ich glaube, die wird schon, diese Kombination, die Vernetzung im Gehirn findet statt. Solange ich mir Popcorn oder irgendwas oben in meinen Mund stecke, ist mein Gehirn bereit, das, was da vorne stattfindet, sich zu konzentrieren. Das gehört, als wäre das im Gehirn so vernetzt. Und dann war Essen leer. Und dann habe ich vom Rest des Films nicht mehr viel mitgekriegt. Weil da war einfach...
Brimborium.
Ja, und eigentlich war der Film ja für Kinder gemacht. Man hätte ja dabei bleiben können, dann finde ich, konzentrationsmäßig. Naja, jedenfalls dachte ich, wenn wir es Ihnen schon so beibringen, Essen und Gucken gehört zusammen, dann wird sich daran ja in Zukunft auch nichts
ändern. Aber eine Marktlücke könnte das ja sein, dass wir eine Kette aufmachen.
Ja, ich frage dich jetzt, No-Food-Kino? Absolutely No-Food-Kino.
No-Food, just drink.
ANK, wir müssen eine Abkürzung dafür finden. Ja, No-Food, just drink. Adult only.
Ja, aber wenn man es Adult Cinema nennt, dann denken, vor allen Dingen in Hamburg, denken die Leute, da gibt es was anderes zu sehen.
Ja, natürlich.
Man muss auch da...
Die sagen bei mir auch immer Adult Music. Ich würde Adult Music machen. Das hört sich auch immer so ein bisschen an wie Stillmusik.
Ja,
heißt einfach, dass ich mit ein bisschen schwierigere Texte, glaube ich, mache oder ein bisschen mehr Texte.
Und
oder
dann hört irgendein 10-jähriger Capital Bra und Sido.
Ja.
und Kollega und wie sie, Contra K. Ich meine, das ist ja dann auch keine Bushido.
Aber soll ich denn nochmal Tim Melzer fragen? Steigt der nicht immer überall mit ein?
Ja, frag ihn mal. Wir rufen mal Tim. Aber ich sag dir ernst, Tim hätte da bestimmt Bock
Finn
drauf.
Finn würden wir aus kreativen Gründen.
Der baut das.
Finn Kliman baut uns. Ich höre schon. Ich höre schon das kleine, ich sehe schon das kleine Instagram-Filmchen.
Und vor allem, ich liebe das, wie der die Sachen baut.
Ja,
ne?
Ich wirklich, also Finn Kliman ist für mich wirklich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein Filmchen sehe und ich muss wirklich immer lachen.
Du, der war ja auch hier zu Gast und ja. Ich habe mich länger mit ihm unterhalten und Finn fing ja genauso an wie du und wir haben dann stundenlang über Filme gesprochen und wir haben beide gemerkt, wir haben eine totale Aversion
gegen
Horrorfilme.
Oh, ich hatte ja Jahre in meinem Leben, wo ich nur Horrorfilme geguckt habe.
Wirklich?
Ja. Da muss ich dir sagen, das lag aber daran, dass es eine Phase war in meinem Leben, die nicht gut war, sagen wir es mal so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wenn du so gar nichts mehr fühlst, so ungefähr, ist Horror doch besser als gar nichts. Und dann war ich richtig ein bisschen addicted und am besten schon direkt am Anfang Kettensäge.
Aber du meinst jetzt nicht so psychologischer Horror, sondern richtig Blut
den
und...
Den psychologischen Horror fand ich fast schlimmer.
Ja, den kann ich, also Texas Chainsaw Massacre und die ganzen Sachen, das kann ich gucken, weil ich da eine gewisse Distanz habe, weil dieser psychologische Horror.
Den kann ich nicht.
Und vor allen Dingen Kinderhorror oder, wovor ich richtig Angst habe, das ist immer noch eine traumatische Szene in meinem Kopf, Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Der wohnt doch unter dem Dach.
Der lief letztes Weihnachten und fünf erwachsenen Frauen zwischen 55 und 65 saßen da und haben wieder geschrien, weil haben die irgendwie am zweiten Weihnachtstag letztes
Was
Jahr...
Was ist das denn für ein Weihnachtsfilm?
Friedhof der Kuscheltiere wurde jedenfalls Weihnachten gezeigt und wir saßen alle wieder da und haben alle schlecht geschlafen.
Aber der
geschlafen.
Alte oder der neue?
Es gab eins und zwei, oder? War es so?
Ja, es gab so eine komische Fortsetzung, aber dann gab es noch ein Remake.
Die haben
aber
wahrscheinlich beide gezeigt.
Erinnerst du noch diese, da ist oben auf dem Dachboden so eine knochige Frau, die ganze Zeit eingeschlossen ist und die sich dann so umdreht und du siehst, die jeden Wirbel hinten rauskommt. Das ist schrecklich. Und Finn hat das genauso gesagt.
Dann war es, glaube ich, eins. Wenn das zwei war, dann war es, glaube ich, eins der ganz klassischen.
Ja, ich hab total. Aber das heißt, du hast dich selbst kasteit.
Ja, so ein bisschen
um
splattermäßig. Ich hatte damals sogar, kann ich sagen, im Mediamarkt meinen Horrorfilmberater. Ich weiß gar nicht, ob der da noch ist, weil ich gucke auch keine Horrorfilme mehr, weil man schläft wirklich schlechter. Aber da konnte ich so hingehen, alle vier Wochen, da wurden noch DVDs geguckt. Wie gesagt, das ist lange her. Und dann habe ich gesagt, na, Herr Schmidt, haben Sie denn mal wieder ein paar Filme? Und dann freute er sich immer, dass ich Horrorfilme guckte, weil man sah schon anhand seines Gesichts, seiner Frisur, dass er auch gerne Horrorfilme guckt.
Wie sieht denn jemand aus, der gerne Horrorfilme guckt?
Er hatte schwarze, gefärbte, lange Haare, Pferdeschwanz.
So wie der Wendler. Der hat auch schwarz gefärbte Haare,
ja, aber
kein Pferdeschwanz.
Der hatte richtig arschlange Haare, okay. Also mein Mediamarktberater. Ja. Arschlange Haare, Pferdeschwanz, ich glaube ein Iron Maiden-Shirt und so Spinnweben-Tattoos und so. Also was Gruftiges war da schon drin und er hatte Fire in his eyes, als ich nach Horrorfilmen fragte.
Und dann welche vom Index? Also hat er die unten
das
aus der Schublade
nicht,
gezogen?
Weil Achso, okay. Ich bin ja nicht die sich dann belesen hat, um was ist denn auf dem Index und was guckt man denn gerade, sondern er hat mir dann, sagen wir mal, vier Filme mitgegeben. Ich könnte dir nicht mal mehr die Titel heute sagen. Es war überhaupt nichts Psychologisches dabei, sondern es war reiner Kettensägen-Krams. Es ging meistens auch schon mit der laufenden Kettensäge los, dann zog die Kamera auf und dann sahst du jemanden mit einer Maske und dann wusstest du, ja.
Und das heißt, aber die hast du dann, also wie hast du die denn zu Hause? Aber wie hast du die denn dann zu Hause geguckt? Hast du
auf DVD ganz normal geguckt.
Und dann in der Position, die du gerade gezeigt hast, auf dem Sofa und Vorhänge zu?
Nee, im Bett.
Im Bett.
Ja, da fing es an, dass man einen Fernseher mit DVD-Player hatte ich mit ans Bett gestellt. Ja.
Ja, das ist. Nee, das mein. Ja.
Aber, war eine Phase und deswegen, weil du nur gerade sagst, ihr guckt gar keine Horrorfilme. Ich finde dieses Gruseln manchmal ganz schön.
Ich auch und Finn und ich haben abgemacht, wir wollen einen Horrorfilm drehen.
Was ihr als Horrorfilm machen würdet.
Ja, also so Blair Witch Project. Erinnerst du den noch? Den mit diesen Found-Footage-Cameras? Das gab immer so einen Horrorfilm. Es waren so ein paar Teenager, die in den Wald gegangen sind. Ah. Und dann haben sie die Kameras gefunden mit dem Material von denen. Es war das haben die danach.
Das ist dann sowas, die Vorreiter von Ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast.
Nee, das ist ja Teenager.
Ja.
So weichgespült. Aber das war, dieses Found-Footage heißt ja im Prinzip, man weiß nicht, was mit dem Protagonisten passiert ist, aber man hat die Kamera gefunden und hat das Material ausgewertet. Das hat man danach ja ganz häufig gemacht. So rund um Finns Anwesen oder Haus, so in den Feldern und sowas.
Ja, meistens ist ja irgendwas in den Hamptons.
Ja, ich kenne niemanden in den Hamptons. Du?
Ja, die Protagonisten meiner Horrorfilme, die ich geguckt habe, waren oft in den Hamptons.
Ach so, okay.
Hast du eigentlich jemals von Lars von Trier gesehen, wie hieß denn, Hospital der Geister?
Ja.
Das war, glaube ich, meine Einstiegsdroge damals. Weil das war ja so eine Mischung aus Absurdität. Dieses Riesenbaby, wie der Kier da immer als Riesenbaby über Jahre.
Kier ist ja aber auch.
Ja, so. Wirklich. Also, ich kam mir auch so lang vor, aber es waren, glaube ich, nur 5, 6 Folgen. War das nicht irgendwie eine.
Ich weiß nicht, ich habe.
Kurzserie, ja, lange her, Mitte der 90er.
Ja, aber Udo Kier ist ja zum Beispiel. Das ist ja auch ein spannender Typ.
Ja. Die glasigen Augen sind vor allen Dingen spannend, finde ich. Und die Art, wie er spielt.
Ja, er spielt so von oben herab so ein bisschen. So arrogant, aber irgendwie trotzdem cool.
Wo war das letzte? War Altes Geld, glaube ich, ne?
Ich hab lange gespielt. Nichts mehr mit ihm gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich habe den, meine Mutter hat ihn mal interviewt vor Jahren. Und als mein mittlerer Bruder und ich nach Los Angeles gegangen sind, der hat ja da in Silver Lake gewohnt, haben wir den Besuch zu Hause. Das war total nett.
Und hast du ein Interview gemacht für?
Nee, meine Mutter meinte, so, wenn ihr da seid, dann ich gebe euch mal den Kontakt von dem Udo und dann ruft ihr den mal an. Und dann haben wir den angerufen. Der war ein ganz charmanter, großartiger, netter Kerl.
Ja, auch schon mal Christoph Waltz oder so besucht?
Nee, aber den habe ich ein paar Mal getroffen, auch im Flugzeug. Den habe ich damals interviewt, als er den ersten Oscar gewonnen hat für Inglourious Basterds. Und dann habe ich ihn immer im Flugzeug getroffen, wenn ich zu den Oscars geflogen bin. Und der Christoph Waltz, der hat ja so einen unfassbaren Spaß daran, dich voll vor die Wand laufen zu lassen. Ne?
Also ist das ein Spaß oder ist das nicht eher sein Charakter? Ich habe immer das Gefühl, dass der...
Also ich hatte am Anfang Angst.
Sich immer unwohl fühlt, sobald er irgendwie locker sein muss, was erzählen muss, was gefragt wird, ist nur so mein Eindruck.
Ja, ich glaube, dass der ehrlich gesagt so ein bisschen gebranntes Kind ist, also weil die ihn jahrelang ja nicht beachtet haben und dann mit Inglourious Basterds, ja, also ob das legitim ist oder nicht, und dann mit Inglourious Basterds ist halt so durch die Decke gegangen und auf einmal war er Deutscher, er war Österreicher, unser Christoph und gewonnen alles. Und dann haben sie ihn hochgejubelt und der Feuilleton liebte ihn, das kennst du ja auch. Und dann, und ich glaube dann, also bei mir ist das ja nicht so.
Nee,
und dann,
auch nicht, du.
Nee, und ich glaube dann war das sozusagen vielleicht seine späte Rache. Aber ich habe ihn ganz häufig erlebt und dann lässt er dich ja wirklich richtig auflaufen in diesen Interviews.
Wie,
ne,
geht denn auflaufen? Also wenn ich jetzt mal sage, ich würde dich jetzt interviewen wollen und du würdest mich jetzt auflaufen lassen und ich würde sagen, Mensch, Stevie, heute schon Kaffee getrunken?
Und dann, was ist das denn für eine banale, doofe Frage?
Das würdest du dann antworten?
Ja. Also das macht er dann.
Und dann würde ich sagen, aber was ist denn so banal an der Frage? Wir müssen ja irgendwie anfangen. Ja,
stehen Sie mir nicht Ihre Zeit. Ich bin ja hier, um jetzt über etwas
wirklich?
Wichtiges zu sprechen.
Das habe ich noch nie erlebt. Also ich habe ja nun auch schon vielen, vielen Kühen das Kalb abgefragt, aber ich habe wirklich noch nie erlebt, dass irgendjemand
sagte,
das habe
ich schon ein paar Mal erlebt.
Was ist das denn für eine blöde Frage? Stehlen Sie mir nicht meine Zeit?
Yeah.
Da sagt man doch in sich zusammen.
Ja, also wenn du... Also am Anfang ja, und es kommt natürlich dann auch immer auf die Tagesform an, aber ne, wenn du so eine Pressekonferenz moderierst, das habe ich ja auch schon häufig gehabt, und dann sitzen da 4 Stars da und dann ist der Auftrag natürlich von dem Filmverleih, du sollst jedem eine Frage stellen, eine Einstiegsfrage, dass alle so ein bisschen frei erzählen können. Und wenn dann Christoph Waltz da sitzt, und wie gesagt, ich mag ihn ja, also ich mag ihn wirklich.
Der guckt dann auch schon so.
Nee, und dann sitzt er neben dir und dann stellst du an die Frage. Und dann warst du, jetzt kommst du zu Christoph Waltz, bitte lass es eine coole Frage sein. Und dann stellst du die Frage oder du grätschst drumherum und jemand von den Journalistinnen und Journalisten stellt eine Frage und du siehst, wie er die abkanzelt und abbügelt und dann denkst du in der Sekunde, alter Vater, zum Glück war ich das nicht. Vielleicht ist jetzt seine Laune ein bisschen besser. Und dann kommst du nochmal hinterher, dann guckt er dich so an, so. Also ich mache das jetzt vor so ein bisschen von oben herab. Und dann rollt er so mit den Augen so seitlich. Und dann denkst du, okay, ich kann nicht unbedingt gewinnen jetzt. Aber dann ist das so ein Fatalismus. Dann denke ich einfach so, ist mir doch egal.
Ja, musst du ja denken.
Ja, aber
dann
das
musst
ist
du
auch,
ja denken, okay, Leute, komm, hier ist mein Job.
Aber das hast du doch bestimmt auch schon. Du hast ja bestimmt auch schon Gesprächspartner oder Partnerin bei dir, nicht? Nee?
Also ich glaube, weil das einfach auch ein anderes Ding ist. Jeder, der in meine Sendung kommt, weiß, wo er da hingeht und der will mitmachen. Es kommt ja keiner rein und denkt irgendwie, oh, jetzt muss ich da rein. Sondern im besten Fall steht man wie du leicht angepichelt in dieser Tür und wartet, dass ich sage, Steven, geht jetzt!
Nee, du hast ja Steven.
Steven! So, und dann will man ja auch. Ich glaube, bei dir ist es anders. Da sitzen halt 4 Schauspieler, ranghohe am besten noch, die vor 1,5 Jahren einen Film gedreht haben, die jetzt auch nicht so richtig Bock haben, weil sie sind eigentlich schon im nächsten Film.
Ja, stimmt.
Du hast einen Job, zu kommunizieren zwischen den Journalisten und den Schauspielern. Pff, ist jetzt alles, sind schon mal 3 Fehler in einer
drei
Situation.
3 Fehler in der Rechnung.
Ja, ein bisschen ist es ja so, ehrlich
ja, das
gesagt.
Ja, da hast du natürlich recht. Bei dir haben die eine große Freude, weil sie ja Bock drauf haben. Und da ist es eher so ein Muss.
Guck mal, ich erlebe Abende, da kommt Nena rein und Nena will. Und Nena ist ganz toll an dem Abend. Und ich hatte das so gehofft, weil man sagt ja immer, never meet your idols. Und so ein bisschen war das da natürlich auch, wo ich dachte, oh, wenn die jetzt, man hört so viele Geschichten über Nena. Und es war dann aber so toll, weil man alles, ich durfte alles fragen und die wollte und die hatte Bock. Und so ähnlich stelle ich mir das dann auch vor, wenn die jetzt gesagt hätte, was ist denn das jetzt für eine blöde Frage, jetzt überleg dir mal eine andere Frage, wie bist du denn drauf, dann wäre ich könnte damit, glaube ich, echt nicht gut umgehen.
Ja, aber ich habe mir mittlerweile ehrlich gesagt angewöhnt, weil ich finde, es ist ja dieses berühmte Give and Take. Ne? Also ich finde, es geht ja darum, dass beide Seiten etwas aus dieser Situation gewinnen. Mhm. Und ich habe auch schon Leuten gesagt, hören Sie zu, das ist mir echt so doof. Ne? Also ich sage das auch mittlerweile den Filmverleihern, weil die Zeit wird ja immer weniger. Das ist ja nicht so, dass du...
Und du bist ja noch nicht mal ein Typ, der wie ich wirklich doofe Fragen stellt, sondern deine Fragen...
Du stellst keine doofen Fragen.
Aber deine Fragen machen doch alle Sinn. Da geht es um einen Film und dein Job ist es jetzt, mit denen über den Film zu sprechen.
Ja, ist es. Aber so, das verstehen die manchmal ja nicht. Ne? Also was ich so absurd finde, ist, es gibt ja so Filme, da ist das Thema so klar, dass du das in irgendeiner Art und Weise auch mit der Person assoziieren könntest. Mhm. Liegt ja nahe. Mhm. Und darüber muss sich ja die Schauspielerin oder der Schauspieler auch im Klaren sein.
Ja.
Und dann hörst du im Vorwege vom Management, darüber dürft ihr nicht sprechen. Und dann denke ich immer so, aber worüber soll ich denn dann sprechen?
Genau, weil ich frage ja, warst du schon mal im Puff und hast du eigentlich Rückenhaare?
Genau.
So, da würde ich auch noch sagen, dass da dürfte auch ein Christoph Waltz sagen, was ist das denn für eine bescheuerte Frage?
Na logisch habe ich keine Haare auf dem Rücken.
Obwohl es mal ganz spannend wäre, wenn du den noch mal triffst, dir wirklich 3 so unterirdische Fragen zu nehmen. Waren sie eigentlich schon mal im Puff?
Ja, aber könnt
einfach
ihr dann
mal
noch
als Anfangsfrage, vielleicht ist er dann dabei und sagt, okay, das ist jetzt unkonventionell, das habe ich so noch nicht erlebt.
Ja, aber ich verstehe es zum Beispiel nicht, wenn du dir englische oder amerikanische Talkshows anguckst, wo die Stars ja ein- und ausgehen, ob das Fallon ist, Kimmel oder hier in England die unterschiedlichsten, da machen die all das. Da machen die auch Quatschspiele, da reden die auch. Mhm. Ja, übrigens, ich saß letzte Woche mit meiner Tochter bei uns im Swimmingpool und dann hat sie mich gefragt, wie ist das denn mit den Bienen und Blumen? Und dann habe ich ihr erzählt, du, deine Mama, und dann sitzt du da und denkst du, hä? Und dann kommen sie nach Deutschland und dann kriegst du irgendwie so einen klassischen Rider, wo du unterschreiben musst, dass du die und die Fragen nicht stellst, was ja absurd ist.
Wissen die das immer? Wissen die Künstler das eigentlich immer,
was da abgeht? Ich sag ja ganz häufig, justify your job.
Ja.
Das ist vom Management.
Ja, ich sag nur mal zum Beispiel diese Mondwassermeer bei Nena, ne? Das heißt ja immer dieses, also egal wo du hinhörst oder wenn du was sagst, es schießt dir ja immer das Wort Mondwasser, Nena und Mondwasser. Das ist natürlich ein stinknormales Wasser, was bei Butnikowski steht. Also man denkt ja immer, das ist irgendwie in der Regenzeit Tauwasser, was an Öko-Grashalmen runterläuft und bei abnehmendem Mond geerntet werden muss.
Ich trinke ja nur Einhornmilch.
Ja, ich verstehe. Aber sowas eben, was die Meer angeht, Mondwasser. Ich trinke seit Jahren Mondwasser, aber nicht, weil ich weiß oder weil ich spannend finde, dass es Mondwasser ist, sondern weil es die einzige 6er-Kiste ist. Ich will nicht die 12er-Kiste nach Hause schleppen, sondern Butni-Mondwasser hat halt nur 6 Flaschen in der Kiste.
Wieder pragmatisch und praktisch gedacht.
Ja, aber so viel zu dieser Meer, ja, die mit ihrem Mondwasser.
Ich esse zum Beispiel nur Marabu-Schokolade, weil es die größten Tafeln sind.
Ja, XXL.
Die sind
XXL
lecker.
XXL Marabu-Vollmilch.
Ja, aber guck mal, aber das, ich glaube, dass die Welt sich ja...
Mit der Zucker meine Nerven, ja.
Der Zucker deine Nerven?
Ja, ja. Ich bin ja Zucker-Junkie.
Ja?
Ja.
Was ist dein Lieblings...
Marabu-Vollmilch, die große XXL.
Oh, ich mag Marabu-Mint krokant.
Mm.
Im Kühlschrank.
Ah, das ist auch gut.
Im Kühlschrank.
Mint krokant ist super. Ja, und dann immer Kühlschrank. Immer. Ich stelle ja sogar Rotwein in den Kühlschrank.
Ich stelle Rotwein nicht in den Kühlschrank.
Ich finde, dass der besser schmeckt, wenn der aus dem... Ich mag gerne richtig kühlen Rotwein. Ich verstehe das nicht, warum man den so schon in den Augen beißend, wenn man das Glas zum Gesicht führt.
Ach so, weil die Kälte... Ach so, warm? Ich nee, okay, nicht, aber so richtig pieschwarm finde ich auch nicht gut.
Nee, es gibt ja manchmal so überwarmen Rotwein.
Und aber ich bin ja Rosé-Trinker. Das ist
ach,
jetzt,
wirklich?
Ja, aber ich mag
sehr
das
männlich.
Gern. Ja, es tut mir leid, ey. Mann, ey, ich diskreditiere mich heute den ganzen Tag. Ina lacht mich jedes Mal, wenn ich dich jetzt treffen werde.
Rosé-Trinker, ja, genau. Halbmarathonläufer.
In so einem rosa Haut im Sporthöschen.
Stößchen, Stevie.
Nein, aber ich mag das gerne im Sommer. Das hat für mich das Sommer.
Ja, im Sommer, klar.
Da trinkst du ja keinen Rotwein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe seit 3 Jahren gar keinen Rotwein getrunken.
Ja, du trinkst ja, wie wir wissen, nur Hengstschnaps. Hengstschluck.
Hengstschluck. Der Name ist auch schon ganz schrecklich.
Das ist, ja, das hat was Perverses. Aber eine Frage noch ganz kurz. Also, weil wir über Kino und der über dein Zuhause geredet. Also, bist du denn Team Kino in deiner Welt oder Team Couch? Weil du das, weil also, du da mehr das Gefühl hast, du bist bei dir.
Dadurch, dass wir natürlich jetzt Netflix haben, machen wir uns nicht vor, geht es ja uns allen so und auch wegen Corona. Ich bin natürlich total Team Bett. Ich gucke ja auch im Bett und nicht auf der Couch. Ich habe gar keine Couch.
Du hast gar keine Couch?
Hat das schon mal jemand gesagt?
Wirklich?
Ich habe in dem Sinne keine Couch. Ich habe eine Küche mit einer Bank und einem Tisch und da sitzt man und zwar auch mit Besuch und so, ist eine große Bank und ein großer Tisch und eine große Küche. Oder alternativ sitze ich mit Laptop auf meinen Knien im Bett und gucke Modern Family. Sowas.
Family.
Ja, und ich finde, das nächste Ding, was halt jetzt gerade Einzug seit Corona in deutsche Haushalte hält, ist ja auch dieses sich in Altbauwohnungen Dolby Surround Anlagen an die Altbauwände tackern. Ich würde gerne einen Aufruf starten. Lasst es, Leute. Man kann da nicht mehr leben. Wenn ihr anfangt, euch in sehr alte Altbauwohnungen Dolby Surround Systeme einzubauen, dann wird die Hausgemeinschaft sehr leiden darunter.
Aber hast du eine Nachbarin oder einen Nachbar
gehabt? Meine Nachbarn haben so einen Dolby Surround Fernseher sich und dann hörst du halt durch jede Schiebetür, es geht durch die ganzen Wohnungen. Ich kann dann halt einfach abends den vorderen Bereich der Wohnung nicht mehr benutzen. Und
aber
gestern
hast du denen
hab ich
das
mich
mal gesagt?
Zum viermal jetzt, aber es scheint egal zu sein. Und ich fand mich vor ein paar Tagen zum Podcast machen in meiner Badewanne sitzend wieder und dachte, das kann doch eigentlich nicht sein, dass du jetzt hier mit Kopfhörern in der Badewanne sitzen musst, um einen Raum zu finden, wo dieses durchdringende Netflix, bum, bum, wir kennen das ja alle,
ja, genau.
Dieses Geräusch und die Musik, wenn du die über Dolby Surround Kinofilmmusik laufen lässt, die ist ja so überbordend. Also das würde ich nochmal zum Kinoaufruf, hört auf zu essen im Kino und hört auf, euch in Altbauwohnungen Dolby Surround Anlagen einzubauen. Bitte, bitte, bitte.
Bitte hört auf und lasst Ina in Ruhe mit eurem Dolby Surround
und mit eurem Essen und mit euren Haribos und euren Nachos.
Ja, okay, aber Nachos finde ich auch eklig. Ich glaube, davon kriegt man auch unfassbaren Brechdurchfall.
Ich glaube, das ist auch kein Essen. Was entweder, auch immer dann entweder, gepresst wird, aber ob es wirklich Nahrung ist, das weiß ich nicht.
Entweder verstopft es jeden Ausgang, also natürlichen Ausgang des Körpers, oder er legt den so frei, dass du...
Das ist auch Schönes.
Dass du mit mir immer am Rand im Kino sitzen musst, weil du ganz schnell wohin laufen solltest. Sag mal, also wir kommen noch mal zum Plattdeutschen, ne?
Ja.
Und da würde ich dir gerne mal, ich habe nämlich eine kleine Aufgabe für dich. Du bist ja Botschafterin auch der plattdeutschen Sprache.
Ja, bin ich das aktuell?
Bist du das?
Irgendwie bin ich, glaube ich, generell Botschafterin dafür. Also ich habe mal einen Preis gekriegt, den Plattdeutsch-Preis quasi gekriegt dafür, dass ich die plattdeutsche Sprache präsentiere oder mehr als andere vielleicht präsentiere durch Geschichten und durch Songs, die ich singe. Aber Botschafterin des Bieres war ich mal, aber ich glaube... Naja.
Aber also sagen wir mal, du bist, wie gesagt, der plattdeutschen Sprache sehr zugetan.
Meine Muttersprache.
Deine Muttersprache. Meine Oma, also mütterlicherseits, hat früher immer uns Kindern Geschichten erzählt von Winnie auf Plattdeutsch. Also das war ein imaginärer, ein kleiner Rabauke.
Hat sie
das
selber geschrieben quasi?
Ja, nee, die hat das aus dem Stegreif gemacht. Die war, das haben wir im Nachhinein rausgefunden, weil wir immer auf Pervorm Urlaub gemacht haben, die war in den Kapitän der Fähre verknallt.
Oh, wie habt ihr das denn rausgekriegt?
Ja, weil wir gemerkt haben, dass sie immer mit uns losgefahren ist und dann war sie nicht da. Und wir haben uns immer gefragt, wo sie war. Sie war immer auf der Brücke.
Und war denn Winnie das Synonym für den Kapitän?
Ich weiß nicht. Ich muss mal meine Mutter nochmal fragen.
Hat sie das auf Plattdeutsch dann gemacht?
Ja.
Und dann hätte sie mit Jo Pladitsch schnackt und hätte vertellt und sagt, und dann came Winnie no Hus.
Ja, genau.
Und dann hätte Winnie gesagt, oh, I have so ein Durst. Sowas?
Ja, genau, sowas.
Und das hast du dann verstanden?
Nee.
Ach,
also ich habe viel verstanden, aber nicht alles. Also ich glaube, ich habe das schon so in Zusammenhang bringen können. Mhm. Aber das war, glaube ich, immer ihr Liebstes.
Aber du hattest ja dann eine Klangfarbe dafür quasi, ja, die sich ja ausgebildet hat irgendwie.
Ja, also ich mag das auch total gerne. Ich finde, das hat was ganz, also ich glaube, auf Plattdeutsch kannst du also schimpfen wie ein Kesselflicker und es klingt trotzdem immer noch sympathisch. Noch
ja,
oder?
Ich finde das auch, ja.
Also, aber deswegen kommen wir jetzt zu einer kleinen Aufgabe für dich. Und zwar nenne ich dir große Filmzitate und du musst die mal auf Plattdeutsch sagen.
Das ist schön.
In deiner eigenen, sozusagen, in deinem eigenen Snack.
Okay.
Kommen wir zu Forrest Gump. Mhm. Da sagt Tom Hanks, ne? Aus dem Jahre 94. Mhm. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt.
Das Leben ist wie so eine Schachtel voll mit Pralinen, du weißt nie, was du kriegst.
Stell dir mal vor, das müsste man eigentlich mal machen. Film auf Plattdeutsch übersetzen.
Ja, ich glaube, Bütten war da.
Bütten, ja,
hat
okay.
Das. Naja, du musst auch immer gucken, wer spricht noch Plattdeutsch,
ja, genau.
Für wen macht man es.
Ja,
also würdest du es wirklich gucken?
Ich hätte da Spaß dran, aber ich glaube, das wäre so, wie wenn ich einen Film auf Spanisch gucke.
Ja.
Ohne Untertitel.
Also ich glaube, da gehst du pleite, wenn du das machst, weil du brauchst ja dann auch Zuschauer und es gibt ja kein Plattdeutschland.
Aber das wäre doch genau der Film für dich. Weil nur eine einzige Besucherin reingeht, das wärst du.
Mein Lieblingsbuch ist ja von Dörte Hansen, Mittagsstunde, weil das einfach mein Leben komplett beschreibt. Und da denke ich immer, das muss ich doch auf Plattdeutsch einlesen als Hörbuch. Warum fragt mich eigentlich keiner, ob ich das nicht
bitte
auf Plattdeutsch lesen möchte?
Ja.
Das wäre schon toll. Ich meine, Hannelore Hoger macht es auf Hochdeutsch auch ganz, ganz toll. Man hört diese Stimme so gerne. Und ich musste so oft abbrechen bei dem Buch und heulen und dachte immer, oh, das ist irgendwie mein Buch. Das müsste man auf Plattdeutsch machen. Liebe Dörte Hansen, falls du uns hörst.
Genau.
Nicht, dass ich mich aufdrängen will. Wahrscheinlich hätte ich auch gar keine Zeit. Aber ich finde die Idee.
Weil Ina macht gerade ein Interview mit Hugh Grant.
Ja. Ja, aber das sind eigentlich die beiden Sachen. Das Hugh Grant-Ding. Ne, machen wir weiter jetzt mit dem.
Okay, also nächster Satz. Ich bin doch nur, also aus unserem Lieblingsfilm Notting Hill, ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.
Ich bin doch bloß nicht deren, die für einen leiten Jungen steht. Ne, ich bin doch bloß nicht deren, die für einen Jungen steht und bitten halt, mich zu lieben. Ja, ist gar nicht so anders, ne?
Ja,
deren ist aber ganz schön.
Deren ist schön.
Ich bin doch nur ein Deren.
Ich bin doch nur ein Deren. Das macht es noch verletzlicher.
Mm.
Ich bin doch nur ein Deren.
Mm.
Ne? Also ich bin doch nur ein Mädchen.
Ja.
Sagen Sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag.
Tja, das Plattdeutsche hat ja so neue Worte nicht mehr translated.
Okay.
Das heißt, du müsstest den jetzt nochmal sagen und er hört sich, glaube ich, eh nicht an. Sag nochmal, sagen Sie jetzt nichts gegen...
Ja, aber Masturbation meinst du, gibt's nicht im Plattdeutschen?
Nee, ich glaube,
aber da gibt's doch
die Plattdeutsche
an sich
Sprache
selber
mit dem
spielen.
Wort Atomkraftwerk hat, glaube ich, die Plattdeutsche Sprache irgendwann damals in den 80ern aufgehört, sich weiterzuentwickeln.
Aber gibt's denn sozusagen eine Übersetzung von Masturbation auf Plattdeutsch?
Bitte nicht.
Spiel mit derselbe oder spiel an dir rum oder?
Ach, es gibt ja immer so Worte, ich glaube Schnutendog sagen sie ja zum Mundschutz oder ich weiß
Schnutendog?
Schnutendog und ich glaube die CD wurde immer Spiegelplatte, also Spiegelplatte genannt, aber das sind so Worte, die werden natürlich, die entstehen jetzt neu, klar, weil irgendjemand sagt, wir brauchen jetzt ein Wort für CD. Aber ich glaube, es hat sich noch keiner hingesetzt und gesagt, wie nennen wir denn mal Masturbation?
Sagen Sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag, aus der Stadtneurotiker von Woody Allen, 77. Versuch das mal zum Schreiben.
Sag ich mal nichts gegen Masturbation. Das ist liebe Munken mit jemandem, den man selbst am meisten lieren mag.
Und zu guter Letzt die Truman Show. Kennst du bestimmt auch,
ja,
Jim Carrey.
Film.
Guten Morgen. Oh, und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
Moin, und falls wir uns nicht mehr seht, nomt, gaue nach, holst doch fruchtig.
Holst ja fruchtig?
Ja, fruchtig ohne R, ne?
Fruchtig.
Nicht fruchtig,
fruchtig,
halt die Ohren steif.
Halt die Ohren steif heißt?
Hol die fruchtig. Das ist ganz schön, ne?
Das finde ich schön.
Mhm.
Gibt's ein Lieblingswort im Plattdeutschen?
Mhm. Also ich mag ja das Wort, ich weiß aber gar nicht warum, weil es glaube ich nicht mehr benutzt wird, für Streichhölzer ganz gerne. Und die heißen Rietsticken.
Rietsticken?
Reis, Riet ist Rieten, ja. Ziehen ja. Und Sticken ist Stäbchen, ja. Also Reisstäbchen, Reißen. Stäbchen und Rietsticken mochte ich immer so gerne. Jetzt nochmal ein Rietsticken.
Rietsticken.
Und es sind wieder so ganz alte Worte.
Also aber das finde ich auch schön. Mein Lieblingswort im Deutschen ist Quatsch. Ich mag Quatsch. Ich mag einfach das Wort Quatsch.
Ja?
Ja. Okay, jetzt, ich merke schon wieder an deinem Blick, dass du sagst, oh Alter, der Rosé trinkende Halbmarathonläufer, dein Lieblingswort ist Quatsch.
Und fehlt nur noch der Resthof, der fehlt.
Der Resthof. Und im Englischen mag ich Orangutan.
Das ist zum Beispiel, das verstehe ich.
Orangutan.
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 Das ist schön.
Wir haben eine kleine Rubrik, Ina, die nennt sich Words of Wisdom.
Oh.
Und da gibt es so ein paar Fragen einfach, weil es immer ganz spannend ist, mal zu hören. Weil du ja auch, also ich finde, du hast, und das hab ich dir ja schon gesagt, ich mag an dir einfach, dass
sag
du...
Sag alles.
Ich mag an dir einfach alles. Und wenn ich von den Top 100 meine Top 3 noch nennen darf zusätzlich, ich finde, du hast eine so schöne Art und so eine Klarheit in dem, was du machst. Das mag ich total gerne. Also vielleicht verkennst du das oder spürst du nicht so, aber ich finde, du bist einfach super. Aber wenn ich mir jetzt mal auch angucke, und du hast es ja eben auch gesagt, es gab mal eine Phase, in der du Horrorfilme auf dem Bett geguckt hast, weil es dir nicht so gut ging. Was hat dir denn beim Erreichen auch der Ziele, und ich weiß nicht, ob du immer Ziele vor Augen hattest, aber am meisten geholfen?
Eigentlich alle Menschen, die um mich rum waren, weil ich selber ja nie auf der Straße stand und gerufen habe, ich will auf die Bühne, ich will ins Fernsehen, ich will singen, ich möchte mich vor Leuten präsentieren, überhaupt nicht, sondern das ergab sich so ein bisschen durch Hobby singen. Und von da an wurde ich eigentlich immer nur irgendwo reingeschubst, aber nicht ohne es zu wollen. Also, wie soll ich das sagen? Ich fand das schon gut, ne? Aber ich hätte es jetzt selber nicht forciert. Ich hätte jetzt selber nicht gesagt, ich will dies und ich will das. Ich habe eigentlich immer gesagt, soll ich? Kann ich das? Ja, du kannst das. So, dann habe ich das gemacht. Und ob ich es dann konnte, weiß ich nicht. Aber es wurde denn oft oder eigentlich immer erfolgreich.
Aber würdest du sagen, dass es dann eher eine Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen war?
Ja, das kommt dann noch, glaube ich, das potenzierte sich dadurch dann nochmal, weil das eine war geschubst werden und das andere war, man war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Aber man muss ja auch was können, sonst wärst du nicht da,
wo du bist. Man muss vielleicht auch das können, was im Moment gefragt ist. Das heißt, vielleicht war es damals, als ich anfing mit Inas Nacht, war ja unkonventionelles, freches Fragen noch nicht ganz so normal, wie es heute ist. Also vor 13 Jahren, wenn man Heino fragte, vor 13 Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Heino, warst du schon mal im Puff, war das noch was? Also heute, glaube ich, sind wir da abgestumpfter durch die sozialen Medien. Heute alle Fragen wurden gestellt.
Nee, aber der Punkt, ich glaube, es gibt einen Riesenunterschied. Ich glaube, dass die sozialen Medien eine ganz klare Selbstinszenierung sind. Ne? Das ist so nach dem Motto, ich präsentiere mich so ein bisschen raue Schale, weicher Kern und will so ein paar Ecken und Kanten zeigen. Aber ich finde, das, was in einem Gespräch rauskommt, und das hast du vielleicht etabliert, aber du bist auch die Einzige, die das wirklich sehr, 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 sehr gut kann. Nein, du gibst dir, und das habe ich dir auch gesagt, du gibst den Menschen ein wohliges Gefühl, indem du dich gerne präsentierst und gerne was drüber erzählst. Und das ist was anderes, finde ich, als... Und ich finde, es ist immer noch etwas anderes, wenn du Heino fragst, ob er im Puff war, oder Heino twittert, ich war im Puff. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber beides finde ich jetzt irgendwie ganz... beides ganz spannend.
Nein, aber wenn man... Ja, beides weiß, ist ganz spannend.
Aber du gibst mir auch recht, wenn ich sage... Der Moment des Entrüstens war schon in allen TV-Sachen, Radiosachen vor 13 Jahren schon noch ein Müh anders als heute. Man wundert sich doch heute über gar nichts mehr. Ich meine, ja, wir haben Fernsehsendungen, wo die ihre Pimmel durchs Bild schleudern. Ich meine, was soll da noch kommen?
Ja, aber ich finde, das ist, ja, das stimmt, ja. Aber ich sehe es nicht so, dass es dadurch aufgeklärter oder offener ist, sondern nee, es ist
aufgeklärter,
das ist so eine,
würde ich auch nicht sagen, und auch nicht positiver, und es gibt auch der Gesellschaft nichts, aber was so, oh, ich habe jetzt hier einen Tabubruch oder ich bin jetzt mal frech, ich nehme jetzt mal dieses blöde Wort, frech ist doch, wenn wir vor 13 Jahren schon Filme, schon Serien gehabt hätten, wie das Ding, wo die, da stehen die doch immer unten ohne in so einer Sendung und dann werden sich doch die Geschlechtsteile angeguckt. Naked und danach Attraction. Sowas. Wenn es das da schon gegeben hätte, wäre diese Frage an Heino, hätte das niemanden mehr interessiert. Und ich glaube, wir haben dadurch den letzten Tabubruch und den, der ist einfach so jetzt, haben wir dadurch jetzt, und dadurch gibt es nichts mehr, was uns noch schocken kann, glaube ich wirklich.
Aber ich finde,
ich merke ja auch in meiner Sendung, dass ich da ein bisschen weggehe von der Brustbehaarung und ein bisschen weggehe genau davon, weil ich finde, dass es nicht mehr so gefragt ist, weil es einfach überall mittlerweile stattfindet. Finde ich es dann spannender, so wie wir jetzt hier sprechen, mal zum Beispiel, was könnte man am Kino verändern? Vielleicht ergibt sich ja jetzt ein Adult-Kino in Hamburg und wir sprechen hier nicht von gerönten Sex, sondern wir meinen damit ohne Essen-Kino. Vielleicht ergibt sich sowas ja dadurch.
Ja, aber ich finde, im Gespräch kommt da so und so immer viel mehr raus, als wenn du so eine, auf so eine Schlagzeile setzt. Aber ich glaube, dass das so und so auch alles, ich glaube, dass sich das irgendwann auch umkehrt.
Ich muss ein bisschen sagen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wir sitzen hier und wir haben ein schönes Gespräch und du hörst jede Ironie raus, ne? Was man ernst meint, was man nicht ernst meint. Jetzt schreib das Ganze auf und du liest das, dann weiß ich, durch welche Hölle ich gerade gehe, wenn ich auf Promo Reise bin und Print-Interviews gebe und ich lese das dann geschrieben, dann habe ich das Gefühl, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Also ja, ich finde oft, wie es geschrieben ist und gesprochen ist alles irgendwie, du hörst so viele Sachen, wenn es gprochen ist, das merkst du ja oft schon, wenn du SMS verschickst und du hörst den Ton ja nicht einer SMS. Bist du wieder zu spät? Bist du wieder zu spät? Also, bist du wieder zu spät? Es gibt ja 5 Möglichkeiten, eine SMS zu interpretieren.
Ja, oder bist du zu spät? So nach dem Motto, so,
alles, was ist passiert? Ja, genau, und der andere ist vielleicht direkt angegriffen, weil er denkt, oh, jetzt motzt sie schon wieder. Und das ist mir jetzt so aufgefallen, dass ich glaube, ich mag mittlerweile Podcast irgendwie lieber, als sich selber geschrieben zu lesen.
Aber ich glaube, das ist eine Kunst.
Nicht besonders viel Mühe geben dabei, wie sie es schreiben. Dann wird sich beschwert, dass man redigiert, wo ich dann sage, ja, aber so kann ich es doch nicht rauslassen. Man versteht ja den Inhalt gar nicht richtig. Dann schreibt es doch wenigstens so, dass der Humor auch drin bleibt, den man da meinte. Und ich habe im Moment so ein bisschen, ehrlich gesagt, eine Printmüdigkeit.
Ja, aber ich kann das total.
Was Interviews angeht. Also.
Ja, ich kann das aber total verstehen, weil ich glaube, das große Problem ist, es muss immer kürzer, immer schlagzeilenträchtiger und vor allen Dingen immer uninspirierter werden. Weil du ja eben gerade was gesagt hast, das Gespräch bedeutet ja, du hörst mir zu, ich höre dir zu und dadurch entsteht
irgendwas.
Ein Gespräch, vielleicht. Irgendwas, ne, was man vielleicht vorher gar nicht geplant hat.
Es ist ja auch kein Interview, es ist ja ein Gespräch, was wir hier führen.
Ja, aber auch ein Interview kannst du ja als Gespräch führen. Ich finde, das ist ja immer das Spannendste. Also das ist ja, um da nochmal die Brücke zu schlagen, auch mit den Hollywood-Stars. Wenn die, und das ist ja genau das, was du auch so machst, darüber haben wir auch damals gesprochen. Ich glaube, es ist der Respekt vor der Person, mit der du dich unterhältst, dich vorzubereiten und zumindest eine Idee zu haben, was du gerne machen möchtest.
Ja.
Und das spürt ja, ob das jetzt der Riesenstar ist oder der kleine da in der Sekunde und öffnet sich dann auch ganz anders.
Ich finde, wenn jemand mir gegenüber sitzt und vorbereitet ist auf dieses Treffen, ist bei mir schon die halbe Miete.
Oh, also, ist doch schön. Bei mir auch.
Finde ich wirklich wichtig. Also vorbereitet zu sein und nicht jede zweite Frage komplett falsch zu stellen oder einen noch zu verwechseln mit Zitate, die andere Frauen aus meinem Business gemacht haben, wo man sagt, nee, das war ich nicht.
Ist das sehr häufig passiert?
Ach, es passiert ja alles. Also, es passiert ja alles.
Na, mir passiert immer nur so, ey, du bist ja der aus dem Fernsehen, ne? RTL, oder?
Ach, ehrlich, ist RTL dann?
Ja, also ich glaube, ich werde immer assoziiert mit so Prollfernsehen.
Deswegen ja, das RTL. Ist natürlich dann, der RTL ergibt sich durch ProSieben und ProSieben ergibt sich natürlich
Hillbilly-Fernsehen.
Durch Joko und Klaas.
Aber ich bin stolz auf Joko und Klaas.
Nein, ich bin ja großer Fan, ich gucke das ja auch.
Ich bin auch großer Fan.
Und ich finde beide ganz toll.
Ich
und
auch.
Muss ich wirklich sagen, ich hatte sie schon zusammen in der Sendung, sie waren schon einzeln da. Und es macht einfach Spaß, weil du sie einfach laufen lassen kannst und mit denen erzählen kannst. Und die haben auch einen guten Mutterwitz.
Ja, total.
Es haben auch nicht so viele einen guten Mutterwitz, aber ich finde, beiden Jungs.
Ich finde, das war ein Mutterwitz viel cooler als Mutterwitz. Mutterwitz.
Ach so, ja.
Das ist so eine schöne Kodderschnauze.
Ich hätte sagen Mutterwitz. Mutterwitz, ne?
Also okay, also das heißt, beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen hat dir
dein Umfeld.
Dein Umfeld. Mhm. Gibt's einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
Ja, ich bin lange Jahre als Duo, Queen Bee hieß mir damals, meine Kollegin Erda Schnittgart und ich, wir waren als Duo unterwegs im Frauenkabarett und das hat sehr viel Spaß gemacht. Nur irgendwann konnte ich nicht mehr und habe dann quasi aufgehört. Und da sagte damals, ich würde mal sagen, unser Manager, was bildest du dir eigentlich ein? Kein Mensch will dich alleine sehen. Und das hat mich damals sehr, man will euch zu zweit oder gar nicht.
Also aber warum?
Ja, weil wir als Duo sehr gut funktioniert haben. Da war eine dicke blonde Frau am Klavier und dann war da die ältere, bisschen zu nervöse Protagonistin vor dem Klavier und die zickten sich halt an. Und das funktionierte auch gut. Und das kann man auch mal 10, 12 Jahre machen, aber dann ist das auch so auserzählt. Irgendwie. Und das war für mich auserzählt. Und dieser Spruch hat mich sehr verunsichert damals, weil ich dachte, wahrscheinlich hat der recht. Ich wollte das eh alles nicht. Ich habe es mir eh alles nicht zugetraut. Und dann kriegte ich dieses Gefühl, du bist wahrscheinlich, und das werden Joko und Klaas auch kennen, sowas, du bist wahrscheinlich jetzt für dein Leben an diese Beziehung gebunden, entweder zu zweit oder gar nicht. Und ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich ein bisschen krank wurde darüber. Also wenn am Anfang dein Körper schon immer sagt, du hast doch eigentlich keinen Bock mehr, hör doch auf damit. Und ich dann immer dachte, ja, aber es ist doch mein Beruf, da hört man doch jetzt nicht einfach auf. Und ich kann ja nur das oder gar nichts. Und dann habe ich es aber einfach bewagt und es ist alles super gelaufen jetzt. Deswegen verstehe ich diese Diskussion, die Joko und Klaas haben. Man ist für die ja noch ganz anders in der Öffentlichkeit mit ihrem Duo stehen. Also für die ist es ja immer Joko und Klaas. Das werden sie wahrscheinlich sein, bis sie in die Kiste hüpfen, wird man dieses Joko und Klaas noch kennen in Verbindung.
Obwohl die ja auch wirklich viel alleine machen.
Ja, aber mittlerweile, aber es wurde ja am Anfang auch viel diskutiert und oh, und sie trennen sich, anstatt zu sagen, jeder macht jetzt auch mal was alleine, ist ja immer das Wort trennen muss dann in die Überschrift und so. Ja.
Aber hast du die Person, die dir das damals gesagt hat, nochmal wieder getroffen?
Ja, und auch gesagt und ich glaube, er hat aber nur gelacht.
Über das, was er damals gesagt hat.
War glaube ich, eher.
Also so.
Ich glaube, die Dramatik. Ja, nee, geschmunzelt, würde ich jetzt sagen.
Ach so, okay, weil ihm es ein bisschen peinlich war.
Ja, so. Ja, glaube ich so.
Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Eigentlich schon, wenn ich morgens, dass ich überhaupt noch aufwache.
Aber Ina, das ist was total.
Meine ich jetzt wirklich?
Ja.
Ich finde, dass man einfach, dass das ganze Leben so ist, nämlich wenn ich aufwache, schicke ich schon mein erstes Stoßgebet zum Himmel, dass ich um 9 Uhr aufwachen und nicht um 6 Uhr aufwachen muss und aufstehen muss, weil das einfach nicht meine Zeit ist. Mein Biorhythmus könnte nicht um 6 Uhr irgendwo hingehen. Nicht hin und nicht gehen und nicht aufstehen. Das könnte ich nicht um 6.
Okay.
Glaube ich. Also deswegen ist morgens.
Also bist du, aber da, also ist es eher die Tatsache, die Zeit als das Aufstehen überhaupt an sich?
Alles in Kombination. Natürlich ist auch beim Aufstehen so, dass ich denke, oh, mein Knie. Das fängt Mitte 50 ja auch an.
Oh, kennst du das? Du willst hier hoch und dann rollst du dich so seitlich raus und denkst so,
ja, weil wir aber auch so schreckliche, ich nenne sie immer Boxspringbetten haben. Wenn du da rausfällst mit Mitte 50, dann musst du ja schon gucken, dass du dir nicht irgendwie den Oberschenkelhals brichst.
Ja.
Und dann eine Freundin von mir nimmt immer ihr kleines Kind mit rein, wo ich denke, wenn das Kind da runterfällt.
Dann war's das.
Ja. Also die sind ja mittlerweile 2 Meter hoch, diese Dinger. Wie soll man sich da auch noch rausrollen? Und dann sind die so weich mit noch ein Topper und noch ein Topper. Also die Bettenkultur hat sich auch schon wirklich stark verändert. Aber das ist natürlich genau das. Man will so hoch, oh nee, zu weich, wieder zurück und rollt sich
aber
wie so eine Fettwurst aus dem Bett raus.
So eine Presswurst.
Ja,
ja. Ja, aber ich habe ein Buch gelesen. Kennst du noch Thomas Muster, den österreichischen Tennisspieler?
Nee.
Der war so Boris Becker, Michael Stich. Mhm. Und das war so ein Kampf. Tier. Und der hat ein Buch geschrieben, weil er sich seinen Körper so kaputt gemacht hat. Der hat das Bett so bauen lassen, dass er halt immer nur so seitlich, also der muss nicht in die Knie oder irgendwas gehen, sondern der kann sich so seitlich reinfallen lassen und so auch wieder aufstehen.
Wie kann man das?
Ich sag's immer, also so im Prinzip, er geht nur so ein bisschen in die Hocke und dann kann er sich so rauf und dann kippt er um und genauso kann er auch aufstehen, weil manchmal sind die im Winkel ja zu tief.
Ja, aber die neuen Bock springen ja nicht.
Ja, okay, die sind 2 Meter hoch, da fällst du dann
raus. Da brauchst du eine kleine Leiter, so eine Bibliotheksleiter.
Also unten noch so eine Bock, noch ein Bockspringbeck, dass du von dem einen ins andere fällst.
Nee, wirklich. Also das finde ich schon ganz lustig.
Was würdest du denn als deinen größten Erfolg betiteln?
Ich glaube, ich würde sagen, wirklich 50-50. Ich glaube, die Idee zu meiner Sendung ist der eine Erfolg. Und ein Plattenmajor-Deal mit 40 zu bekommen, war auch nicht üblich damals in Deutschland. Von einer Major-Deal mit der Sony, die eine 40-jährige Frau, die aus der Kleinkunst kommt, anspricht und sagt, hast du nicht mal Bock, richtige Musik zu machen, so mit Musikern und so, war damals, wo ich dachte, mit 40 hört man doch schon wieder auf eigentlich. Und ihr wollt mir hier so einen Deal jetzt geben.
Und guck mal, jetzt geht es nur noch so.
Nö, ja, also es läuft wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und zwar alles, die Sendung und auch Bühne und Musik. Und ich würde sagen, es ist wirklich 50-50. Und das ist ja der Erfolg.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Dass ich das machen kann, sehr viel. Denn ich habe ja keine, wie du, 37 Kinder und eine Familie,
42,
und wo ich immer sagen kann, wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann gehe ich halt zu meiner Familie. So, weil der Job ist ein bisschen meine Familie. Das hört sich sehr arm an, fast ein bisschen tragisch, würde ich sogar sagen.
Ja,
ach, naja, ich glaube, die heutige Zeit ist schon sehr so, dass man sagt, back to the family und wir wollen uns den Resthof kaufen irgendwo in Ostbrandenburg und das ist doch schön und dann können wir die drei kleinen Schnuckis mitnehmen und die Lüttenschiede, sowas, ne?
Schiede.
Das hatte ich halt nie und ich bin halt jetzt erst in einem Alter, wo ich denke, oh, jetzt ein Kind wäre schön. Aber jetzt war es das halt. Jetzt will man ja auch nicht. Wer war das noch? Gianna Nannini? Wie alt war die nochmal? 63?
Ja, die hat doch, glaube ich,
ich gucke doch nochmal. Also ist ja nicht
Anthony
alt.
Es Quinn, ist aber das ist bei Männern natürlich auch einfacher.
Ja, natürlich.
Mit
das
81
ist ja das ganze Problem der ganzen Welt. Das ist bei Männern einfach alles sehr viel leichter. Aber ich wollte nur sagen, es bedeutet mir nicht der Erfolg sehr viel, aber es bedeutet mir der Beruf sehr viel, weil es das ist, was mein Leben ausmacht. Also,
und was dir Spaß macht.
Und was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Und wenn ich jetzt noch einen Hund irgendwann mir, wenn ich mich trauen würde, mir einen Hund jetzt noch anzuschaffen.
Mhm. Mach das.
Ja, aber ich habe eben keine Frau, wo ich sagen kann, du Uschi, gehst du denn noch mal raus mit dem Hund nachher?
Dann musst du auch um 6 Uhr aufstehen.
Nein, man kann...
Nimmst ihn mit.
Ja.
Oder du willst ja bestimmt einen großen Hund, du willst nicht so einen Handtaschenhund.
Kennst du so Menschen, die dann immer so einen Hund, der so sabbert, irgendwo dabei haben und man freut sich schon gar nicht mehr so auf den Menschen, weil der immer diesen großen sabbernden Hund mitbringt?
Willst du einen großen sabbernden Hund
Nein,
haben?
Ich Achso, will ich, ja. nur irgendeinen Hund, den ich anschaue und mich dann verliebe.
Ja, aber da gibt's doch ganz tolle Hunde, die nicht sabbern und...
Ja, ich guck mal.
Musst du in die Hundeschule packen?
Ja, ja, das wird ein neues Leben dann und ich will noch kein neues Leben, glaube ich.
Okay.
Das alte ist noch sehr gut.
Ja, das ist sehr geil, finde ich auch. Wenn du nur noch einen einzigen letzten Job annehmen könntest, welcher wäre das und warum?
Da muss man wirklich jetzt spontan sein bei sowas, ne? Da müsste man eigentlich so, aus der Pistole geschossen.
Muss man nicht.
Einen einzigen Job, egal wie lange ich den dann mache.
Ja. Kinobetreiberin?
Nee, ich glaube, erfolgreicher US-Schauspieler. Das würde mich mal interessieren.
Also männlich?
Ja.
Du wärst gerne
gern männlich. Brad Pitt.
Oh, warum?
Ich weiß nicht. Ich gucke den irgendwie manchmal in seinen Stories, in seinen Geschichten, in seinen Filmen. Und dann denke ich, was der für Filme macht, wie der wohl lebt. Der kann alles. Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, würde ich, glaube ich, sagen, mit dem Erfolg natürlich an der Hacke und mit allem, was sonst dazu gehört.
Aber ich glaube, das ist auch ganz schön anstrengend, wenn du so in the public eye bist die ganze
Zeit.
Was ist
denn daran so anstrengend? Anstrengend ist, wenn du in Bergbau gehst, das ist anstrengend.
Okay, das
Aber
stimmt.
Wenn es immer heißt, Millionäre haben ein anstrengendes Leben, nee. Wenn der aufwacht, dann kratzt er sich morgens erstmal an den Sack. So, dann drückt er auf den Knopf und sagt, can you please bring me a tea and a coffee and a little cake, please? So, und dann kommt sein Coffee und sein little cake, alles on bed. Ding dong. So, dann machst du Ding dong und wenn er sagt, ich glaube, ich fliege heute mal nach Paris. Dann holt er seinen Learjet und dann fliegt er, glaube ich, mal nach Paris. Und da trifft er dann aus dem Borcherts die Frau, die eigentlich noch so. Mit dem Borchertsmann fährt, aber jetzt gehen wir hier mal auf mein Gut, wo es übrigens für dich nicht unspannend
Rosé-Prickel-Dingsbums
gibt. Ja, genau den. Magst du den eigentlich?
Den Brad Pitt oder nee, den Wein?
Pitschen Wein.
Also soll ich dir ganz ehrlich was sagen?
Sag ganz ehrlich.
Ich verstehe nichts vom Wein, aber ich mag den.
Okay. So, das macht halt
Brad Pitt. Du magst den nicht?
Ich finde den so, der hat irgend so einen bitteren, irgendwas Bitteres am Schluss im Abgang.
Das ist die Trauer der Trennung.
Das kann sein, dass da noch die Resttrauer der Trennung drin ist. Auf jeden Fall, dann fliegst du mal eben darüber und dann trinkst du da einen kleinen Schluck von deinem eigenen Weingut, wie der Wein dann ist, und sagst, oh, mir ist wahnsinnig fad. Ich glaube, ich fliege wieder zurück.
Nach New York in meine Apartment.
Dann geht's wieder nach New York und dann ruft irgendjemand, dann ruft dein Banker an und sagt, wir müssen uns unbedingt unterhalten. Es gibt jetzt einen Impfstoff. Wollen wir da irgendwie Aktien kaufen? Ja, ich komme heute Nachmittag. Wollen wir uns zum Dinner sehen? Ja, können wir uns zum Dinner sehen. Weißt du, was ich meine? Was ist schwer an diesem Job?
Ich kann dir eine schöne Geschichte zu Brad Pitt und Fliegen erzählen. Ich bin mit dem Helikopter geflogen, 45 Minuten über Berlin. Und das war total witzig. Das war eine Promo-Geschichte für einen Film World War Z. Und er musste dann mit dem Learjet und damals Angelina und seinen 25 Kindern weiter. Und wir sind dann im Helikopter losgeflogen. Und weil er so klein war, konnte nur der Kameramann rein und ein Bodyguard, der vorne saß, er und ich. Und da konnte halt keiner irgendwas dazwischen sagen. Und dann saßen wir da oben und ey, wir haben so entspannt miteinander geplaudert. Das war
wahnsinnig
so
klein.
Nein!
Nee.
Nein, der ist so groß, also ich bin ja nicht groß, aber der ist so groß wie ich.
Das heißt, ihr wart zu viert eingefercht in diesen Flieger und du musstest ein Interview führen zu diesem Kinofilm.
Das war total geil.
Aber dann haben wir doch mal einen gefunden, einen amerikanischen Megastar, der einfach mal Bock hatte.
Ja. Der hatte Bock.
Ja.
Und der hat mir auch vertraut. Ich habe ihn dann nochmal getroffen hier zu Once Upon a Time in Hollywood, zur Premiere in Berlin mit Leonardo DiCaprio. Und er meinte so, ey Steven, wir kennen uns doch.
Er hat dich geschnipsfingert.
Geblitzdingst.
Ja.
Ina, eine letzte Frage noch, bevor du leider gehen musst. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Oh. Little Miss Sunshine. Lieblingsfilm. Und ich...
Ich liebe diesen Film.
Ich auch.
Dieser Film.
Alles an diesem Film. Die ganze Geschichte, jede einzelne Person, alles, was mit jeder Person passiert. Zusammengenommen ist der Film meines Lebens, glaube ich, weil ich den immer wieder gucken kann und mitsprechen mittlerweile.
Ey, der ist, aber, und vor allen Dingen mit diesem Kostüm, mit diesem Bienchenkostüm und auch wie die alle tanzen. Und da hat man zwar wieder, Ina, du bist mit Manschetten hergekommen, weil du dachtest, ich kann nicht über Filme reden. Du hast so viele schöne Filme genannt und so tolle Sachen erzählt. Ich danke dir von Herzen. Das war eine wunderschöne Begegnung mal wieder mit dir. Danke.
Ich danke dir auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, Stevie, wegen des Kinos. Ich brauche dich, auch finanziell.
Gerne.
Tschüss.
Also, denkt dran. All das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 € im Monat dabei. Viel Spaß.